Was wollte ich noch sagen?
Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.
Yo, hi liebe Leute, wir sind wieder hier bei Zart und Bitter und heute mit dem Thema Crime. Das hatten wir zwar schon mal, aber wir haben einfach geniale Crime-Fälle dabei.
Das ist jetzt die vierte Crime-Ausgabe.
Ehrlich?
Kriminalfälle und mehr.
Ja.
Ich glaube, die kommen gar nicht so besonders gut an, aber wir reden gern drüber.
Ja,
und
wir stehen so ein bisschen drauf.
Und wer sich das anhört...
Weil wir sind selber so verhinderte Serienkiller eigentlich, so ein bisschen, oder?
Und wer sich das anhört, der muss halt leider durch. Ne?
Absolut.
Hilft
und aber wir können euch schon verraten, Leute, es wird total spannend und mega, ja, auch ein bisschen blutig und so. Es ist schon, also ich habe auf jeden Fall eine ganz gute Story dabei.
Klingt ja witzig.
Ja, nee, soll auch gar nicht witzig sein, ja. Ich habe einfach eine coole Story dabei.
Also
oder zwei sogar, mal gucken, wie weit wir kommen. Und hast du auch was mitgebracht?
Wir reden ja gerne auch so ein bisschen nonsensmäßig und so ein bisschen ungeplant und auch mal über, ja, reden wir manchmal über witzige Themen? Ich weiß es nicht, aber manchmal ist so der ein oder andere amüsante Moment dabei. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal ernste Themen anpacken können.
Absolut.
Und so Kriminalgeschichten, die sind ja manchmal auch absurd, manchmal sogar ein bisschen, gibt's eigentlich witzige Kriminalgeschichten?
Es gibt vielleicht den einen oder anderen witzigen Moment in Kriminalgeschichten, aber so grundsätzlich.
Ja, im Tatort ist immer ein Witz dabei, ne?
Ja, klar.
Da hat jeder Kommissar, braucht eine Macke und einen witzigen Sidekick. Ja,
aber Tatort, da sind wir weit entfernt von. Das ist uns zu langweilig. So eine weichgespülte
ARD-Produktion. Das wollen wir nicht.
Wir sind ja bei Zart und Bitter. Und das geht hart zur Sache.
Ja, wir sind nicht gebunden an irgendwelche GEZ-Drehbücher und
nein.
So. Wir denken uns die Fälle auch, ja, wir denken uns ja nicht selber aus. Ne?
Und wir benennen das einfach auch knallhart. Also wir haben ja keine Maulkorb. Wir können ja erzählen, was wir hier wollen.
Uns kann keiner aufhalten.
Wir können ja auch keine Fans verprellen, weil wir keine haben.
Ach so, ja.
Es ist ja alles, wir sind total frei.
Ja. Immer wenn wir über Crime reden, trage ich hier diese Jacke.
Ja,
das,
warum?
Das ist meine Verbrecherjacke. Okay. Findest du die?
Ah, ich sehe schon, du willst über deine eigenen Crimes reden heute oder was?
Nein. Aber...
Du siehst auch ein bisschen gefährlich aus, finde ich jetzt. Also man muss das mal den Hörern so sagen. Ja, du hast dir so einen Bart wachsen lassen und das sieht schon so ein bisschen verrucht aus. Ja, doch.
Und so der typische Kriminelle, der trägt Bart.
Ja? Würde man denken. Und da kommen wir dann direkt zu meinem ersten Fall.
Ja.
Eigentlich schon.
Okay.
Wobei, aber ich will es nicht vorwegnehmen. Willst du zuerst oder wer?
Ich habe mir das schon überlegt, dass du anfängst, weil ich glaube, du bist freier... wenn du deinen Fall hinter dir hast, weil wenn ich meinen dir erzähle, dann hast du vielleicht die ganze Zeit deinen im Hinterkopf und denkst dir, boah, ich möchte meinen Kriminalfall erzählen.
Okay, pass auf. Legen wir nochmal.
Besser, ne? Oder?
Ja, doch, gute Idee. Okay, dann ich lege los mit meinem Fall. Und zwar, wir haben gerade darüber geredet, müssen Kriminelle Bart haben, verrucht aussehen und so. Nein, müssen sie nicht. Denn bei mir geht es um den Serienkiller Ted Bundy. Schon mal von gehört?
Ja. Du hast sehr kurz mir erzählt, dass du da was bei Netflix geguckt hast.
Genau.
Ne? Und da gibt es jetzt eine große Doku und du hast sie gesehen.
Genau, gibt es eine große Doku, habe ich gesehen. Okay, ist jetzt auch kein Geheimnis. Habe ich jetzt nicht selbst irgendwo recherchiert, sondern das meiste weiß ich aus der Doku.
Mhm.
Und aber die ist mir so in die Timeline gespült und ich habe erst gelesen, Selbstporträt eines Selbstmörders. Und dann dachte ich, was ist das? Und hab da so draufgeklickt und dann so, ach nee, das ist ein Serienkiller. Also ich wusste erst gar nicht, was ich da gucke. Das war so aus Langeweile draufgeklickt. Eine relativ neue Doku. Und dieser Fall war völlig also die meisten kennen das gar nicht, ja.
Ja, doch, das ist, glaube ich, der bekannteste.
Ted Bundy, habe ich noch nie von gehört.
Ist das nicht der bekannteste Massenmörder und auch der mit den meisten umgebrachten Personen? Ich glaube, er ist.
Keine Ahnung.
Wie viele Leute hat er umgebracht?
30 bis 40 Frauen. Und das ist schon eine Menge, ja, aber ich dachte immer so, der Serienkiller bekannteste wäre Charles Manson gewesen.
Der nie jemanden umgebracht hat.
Stimmt, der hat nie jemanden umgebracht, aber trotzdem lebenslang im Knast gesessen, ne?
Ja, weil er halt der Anführer von dieser Bande war und auch zum Mord aufgerufen hat und das quasi initiiert hat, ich sag mal Beihilfe zum Mord und was ist da noch so an...
Stimmt, der hat
Dingen gibt, ist natürlich auch hochgradig strafbar.
Die, nee, das Interessante an ihm war eigentlich, was die Leute so fasziniert hat, der hat die so, so mental alle so bearbeitet und so, so beeinflusst, dass die dann für ihn seine Angels, die haben sie immer The Death Angels genannt, und die sind dann für ihn rausgegangen und haben gemordet. Das war so das Faszinierende an dieser Person eigentlich. Und deshalb war der auch so in den Augen der Leuten so gefährlich. Aber Ted Bundy,
ja,
der Serienmörder, über den ich heute rede, ich kannte den überhaupt nicht. War mir nie ein Begriff, ich habe nie davon gehört, und ich glaube auch viele andere haben nie davon gehört. Lebte etwa zur selben Zeit wie Charles Manson, auch in Amerika, so, ja, so, ist die ersten Morde gingen los, so, ich glaube 75 und dann 76, 77, 78, also 1978 so, das war so die Ecke, wo er so sein Unwesen getrieben hat. Und Ted Bundy, also unter einem Serienkiller, der vor allen Dingen nur, es abgesehen hat, nur auf hübsche junge Frauen. Ja, also ganz klares Schemata. Mhm. Der hat nur hübsche junge Frauen umgebracht, so Studentinnen und so. Und dann stellt man sich unter so einem Serienkiller natürlich so einen sabbernden, super fetten, schwitzenden, ekligen Typen vor, der irgendwie sabbernd vor diesen Frauen da sitzt und denkt, oh, die muss ich umbringen.
Oder so ein Verbrechergenie, so ein, so wie bei Schweigen der Lämmer, so ein Hannibal Lecter, gebildet, intelligent.
Das finde ich überhaupt nicht. Nee, das ist so, so Film, das ist Drehbuch.
Ja, aber also, dieser dicke Sabbernde, das ist Drehbuch.
Echt?
Ja.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, so nee. Also ich war echt total überrascht, als ich diesen Typen gesehen habe. Mega smarter, ultra gut aussehender Typ, der sah so ein bisschen aus wie, ja, ich würde so sagen, wie Terence Hill mit braunen Haaren.
Mhm.
Auch so stahlblaue Augen, super gut aussehend, smart, eloquent, konnte sich super ausdrücken, Jurastudent.
Mhm.
Ja, und also überhaupt nicht vom Typ her. Deshalb hat die Polizei auch ewig Jahre gebraucht, um den überhaupt mal zu finden.
Also ein normaler, vertrauenswürdiger,
ganz
junger Typ.
Genau, junger, smarter, cooler Typ. War sogar teilweise als, ja, er hat so angefangen Politik zu machen, war in so Wahlkämpfen als Wahlhelfer unterwegs. So, alle fanden ihn total cool und so ein Schwiegersohn. So
Wahlkampf für wen?
Ja, für so einen Politiker irgendwo. Da.
Demokraten? Republikaner?
Weiß ich nicht.
Ist das überliefert?
Ja, habe ich mich aber nicht mit beschäftigt. Ist auch spielt keine Rolle. Fakt ist, der hat irgendwann angefangen, Frauen umzubringen. Ja, der hat einfach gesagt, der hat den aufgelauert und hat die umgebracht. Und das war wohl, also im Nachhinein berichtet er so, ja, das hat so angefangen, weil er wollte mal was Besonderes werden. Ja, er wollte den Leuten zeigen, ey Leute, ich bin Ted Bundy und ich schaffe es und ich werde ganz toll. Und hatte dann wohl mal eine Beziehung zu so einer Jurastudentin, die total smart und toll und aus super gutem Haus war. Aber er konnte ihr dann auf Dauer nicht das Wasser reichen und war der auch finanziell nicht gewachsen und so. Und die hat ihn dann abgeschossen und das hat ihn ihm irgendwas zerbrochen. Und dann war er so zerfressen von Eifersucht und Missgunst und hat dann seinen ersten Mord begangen an so einer Frau. Aufgelauert, beziehungsweise der hat das immer so total raffiniert gemacht. Meistens hat er die so angesprochen. So, also zum Beispiel sehr bekannte Morde waren auf so einem Summer Festival. Da ist er dann so hingelatscht in Badeklamotten und so. Das war so ein See, wo so alle so Wasser im Wasser geschwommen sind und dann Beachvolleyball und so. Und dann ist er so. Also
Kalifornien oder wo?
Nee, Washington State. Aber im Sommer ist es da auch schön.
Mhm.
Und dann ist er so an diesen See gelatscht und hat dann so Frauen angequatscht und meinte so, ja, hier hat sich so ein Gipsarm gemacht, also so ein Gipsverband, war natürlich alles nur so
fake.
Mhm. Und meinte so, ja, hier, hör mal, ich kann hinten mein Segelboot nicht an meinen Anhänger dran machen, kannst du mir mal helfen? Hat dann irgendwie so eine super süße Maus angequatscht und die so hat ihn dann gesehen und der war total, sah super gut aus, cooler Typ, dachte so, hey, geil, ja, mit dem latsche ich mit, mache ich. Und war ein netter Kerl und so, konnte sich super ausdrücken und dann hat die ist die mit dem mitgegangen und dann ab zum Auto und dann hat er die da quasi, ja.
Am See, mitten unter,
ja,
tagsüber, wo,
ja,
Leute sind.
Mitten tagsüber reingelatscht, hat die sich geholt. Die
erwürgt
sind,
oder was?
Die sind ein paar Meter mitgegangen bis zum Parkplatz, da, das Auto stand dann natürlich da in einer Ecke, wo nicht so viele Besucher waren und dann hat er die da zack kurz irgendwie mit einem Baseballschläger irgendwie draufgehauen ins Auto, dann war die erstmal ohnmächtig und dann hat er die in den Wald geschleift und dann da sexuell missbraucht und erwürgt und also aufs Schlimmste zerfleischt quasi.
Was?
Ach, der hat die Köpfe abgeschnitten,
was?
Die teilweise woanders hingegraben, ist da 3 Wochen später nochmal hingefangen, hat da drauf masturbiert und so. Also da gibt's krasse Überlieferungen, was der alles mit denen gemacht hat. Ne? Also völlig kaputt, wirklich. Und ganz krasser Killer. Und deshalb waren die Leute auch alle so beunruhigt.
Mhm.
Die alle, wer ist das? Wer bringt hier unsere Frauen um? Unsere jungen Töchter? Und
wusste man das denn, dass das alles zu dem selben Serienkiller
nicht.
Gehört?
Die Leute hatten null Durchblick. Diese Frauen sind verschwunden, die Leichen hat man gar nicht gefunden.
Ach so.
Am Anfang waren das gar keine Mordfälle, sondern nur Vermisstenfälle. Ja. Ich meine, wenn man keine Leiche findet, ist das erstmal kein Mord, sondern Vermisstenfall. So. Und dann hat die Polizei gesagt, keine Ahnung, was da los ist und so. Und dann hat die wirklich jahrelang gebraucht, da zogen erstmal so, der hat erstmal so 10 Frauen umgebracht, bis erstmal dann bei diesem Summer Festival erstmals wirklich, da hat die Polizei dann intensivst recherchiert und ein paar Zeugen hatten bemerkt, dass da ein Typ rumrannte, Frauen angesprochen hatte. Und
was ja auf einem Summerfest jetzt auch nichts Ungewöhnliches
ist.
Ja,
ne? Aber der hat wohl auch Frauen angesprochen, ein paar, die nicht mitgegangen sind.
Also er war schon auffällig und verdächtig.
Die Polizei, die wusste halt, auf diesem Summer Festival sind 2 Frauen umgebracht worden. Ich glaube, 2 hat er sogar umgebracht. Und haben dann natürlich unheimlich viel Leute befragt. Und ein paar meinten dann so, ja, da war ein Typ, der hat gesagt, hier, helf mir mal und komm mal mit. Und ich glaube, eine hat dann sogar gesehen, dass eines der Opfer mit dem mitgegangen ist.
Aber das war doch erstmal ein Vermisstenfall. Die Leiche hat man ja noch nicht gefunden.
Genau. Ja. Aber man hat was Augenzeugen beobachtet haben, ist, da war ein Typ, der hat gesagt, pass auf, der hat die angesprochen, das Opfer, die nicht mehr, die verschwunden ist. Und die ist mit dem mitgegangen. Und man hat nur gehört, wie der gesagt hat, ja, hi, ich bin Ted. Und die hat gesagt, ich bin Jane.
Mhm.
Auch super smart eigentlich. Also das war richtig doof. Hat der Typ sich mit seinem eigenen Namen vorgestellt.
Ja.
Und dann hat die Polizei gesagt, okay, wir suchen einen Ted. Und dann haben die gesagt, ja, haben die noch ein Phantombild angefertigt. Und die wussten sogar, wie das Auto aussah. Ein brauner Käfer.
War das Phantombild einigermaßen? Hat das dem entsprochen?
Geht so.
Okay.
So... Ich würde sagen, eher schlecht.
Aber man wusste, ein weißer Mann,
ja, weißer
Alter,
Mann,
Größe.
Ein bisschen gelockt und schmale Nase war schon richtig.
Obwohl,
aber das Phantombild, wenn du mich fragst, sah aus wie Biber aus der Sesamstraße.
Obwohl, Stefan, Phantombild ist doch, oder nicht Phantombild, diese Profiler. Wenn die einen Psychopathen, wenn die einen Serienmörder suchen, dann ist doch immer weißer, alleinstehender Mann zwischen 30 und 50. Das sind das, was die Profiler immer als erstes direkt sagen können.
Keine
oder?
Puh, weiß ich nicht.
Also von diesen CSI-Sachen, die man halt so kennt oder was weiß ich. Serienmörder, das sind weiße Männer in dem Alter, zwischen 30 und 40.
Also du meinst, die zeichnen dann nicht mal an so einen Asiaten. Könnte ja auch ein Asiate sein. Oder was?
Also ist mir nicht bekannt, dass in den USA...
Oder kann ja auch ein 60-Jähriger sein.
Ist mir auch nicht bekannt. Der typische psychopathische Serienmörder ist deutlich jünger als 60.
Also,
außer man hat ihn nie gefasst.
Das heißt, im Grunde genommen fallen wir quasi ins Raster. Wir wären jetzt die typischen psychopathischen Serienmörder.
Ja, total viele fallen in dieses Raster.
Ja.
Weißer Mann, alleinstehend, schrullig, schräg, zwischen 30 und 50.
Okay.
Obwohl schrullig und schräg, das ist es ja auch nicht. Der war es ja nicht.
Moment, an der Stelle muss man noch sagen, der hatte eine Freundin. Zu der Zeit. Der war mit einer Frau
Fassade.
Zusammen und... Nee, der meinte auch, er wäre nicht verliebt gewesen. Aber der musste dann irgendwann losziehen und Frauen umbringen.
Aber der ist doch wahrscheinlich, also der ist Psychopath, da gibt es wahrscheinlich
das
nichts drüber zu...
Das ist die große Frage, die sich alle gestellt haben. Was ist das eigentlich für ein Typ? Wieso hat er das gemacht? Und soll ich da gleich nochmal drauf eingehen oder erst nochmal die Story zählen?
Also wir sind jetzt am See, vermissten,
genau,
Polizei
vermissten,
befragt
und dann
so
haben die, und dann nach Jahren, nachdem die Frauen umgebracht wurden, wurde er erstmals hatten die einen Hinweis. So, und dann hatten die den Namen Ted und den braunen Käfer und dann konnten die den Personenkreis auf ungefähr 100 Leute einschränken. Es gab ungefähr 100 Teds mit braunem Käfer. So war das wirklich.
In Washington State.
In Washington State und vielleicht noch Kalifornien oder irgendwie so. Und dann haben die den schon auch im Visier gehabt. Und dann gab es mal auch so einen Abend, wo die den beobachtet haben, ob sich das Auto bewegt und so, hat aber alles nicht hingehauen. Und der war halt auch super geschickt und konnte sich so verstecken, super und so. Und dann kam der Punkt, wo er dann einfach in einen anderen Bundesstaat gezogen ist und da weitergemordet hat. Und das war auch wieder so ein mega durchdachter Schachzug von ihm, weil er hatte vorher tatsächlich mal in diesen politischen Wahlkampfzeiten bei einer für Polizeistation gearbeitet. Und er wusste, dass die Polizeistationen alle total in der, dass die nicht miteinander verbunden sind.
Die gucken nur auf ihre eigenen Fälle.
Die gucken nur auf ihre eigenen Fälle und nur in ihren Bundesstaaten. Und dann ist er einfach in einen anderen Bundesstaat und hat da reihenweise weiter Frauen umgebracht. Und die anderen wussten nicht, dass das in diesem Bundesstaat da weitergeht.
Ja.
Und so konnte der dann weitermachen. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo jetzt fragt man sich, wann haben sie den denn gekriegt, ne? Und dann
weil er einen Fehler gemacht hat.
Ja, hat er. Und zwar ist er, der wollte wieder eine Frau umbringen und ist in so eine Shopping-Mall gefahren und hat so ein junges, hübsches Mädel angesprochen, die da in so ein Schaufenster geguckt hat und hat gesagt, ja hier, da hinten ist ein Typ, der macht sich an deinem Auto zu schaffen, kannst du mal bitte mitkommen? Wir wollten gucken, ich bin Polizist und ich will nur mal fragen, ob da irgendwas dran ist. Und dann die so, ja okay, und dann ist die mitgegangen und die so, ja guck mal, ist da irgendwas und so? Und die, nee, ist alles in Ordnung. Dann so, ja guck mal rein und so, ist da, und dann wollte er so, dass die sich so mehr so reinlehnt und die so, nein, fand das schon irgendwie merkwürdig, meinte nichts. Und dann er so, okay, wir haben den Typen gefasst und wir wollen, dass sie eine Strafanzeige aufgeben. Können Sie bitte mit auf die Polizeistation kommen, um die Strafanzeige auszufüllen? Und sie so, und dann wurde sie misstrauisch. Und dann meinte sie so, ja, können Sie sich denn ausweisen? Und dann hat er so eine Marke gezückt, ja, hier, Polizist. Die so, okay. Und dann ist sie in ihr Auto gestiegen und fand das auch schon mega merkwürdig, weil das ein brauner Käfer war. Und sie so, na gut, vielleicht ist sie ja ein Zivilbulle. Und da hat sie sich da reingesetzt, ist mit dem losgefahren. Und dann ist er auf so einem Parkplatz gefahren und dann hat sie schon Panik bekommen. Und dann hat er ihr so eine Handschelle dran gemacht und wollte die andere Handschelle an sich dran machen, damit die nicht mehr wegrennen kann. Und die hatte irgendwie geschafft, das zu verhindern und ist aus dem Auto rausgerannt mit der Handschelle. Und dann gab es da irgendwie so eine Rangelei und so und sie konnte sich irgendwie befreien. Also er hat dann irgendwie versucht, die totzuschlagen und so, aber sie ist abgehauen, vor so ein Auto gelaufen und da reingesprungen und abgehauen. Und dann
mega viel Glück.
Mega viel Glück. Ja. Und dann, und er war total frustriert, ist irgendwie weitergefahren, hat eine Stunde später eine andere angequatscht und die umgebracht. Und bei wo die quasi überfallen wurde, fand man den Schlüssel zu diesen Handschellen. Und dann war klar, alles klar, der Typ, der in diesem braunen Käfer, das muss dieser Ted sein.
Also die war dann bei der Polizei, die geflüchtet
ist. Ja, ja, klar. Die hat das dann ausgesagt und dann haben die diesen Ted auch ausfindig gemacht und in die Polizeistation gebracht und für eine Gegenüberstellung.
Ja.
Das läuft dann in Amerika so, ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland gibt.
Mit diesen Nummern, ne?
Genau, da stellen sich dann 10 Typen nebeneinander und die sehen...
Oh, so ein Spiegel oder ein Glas.
Genau,
ne?
Und die sehen in etwa alle gleich aus. Und der ist dann sogar noch dahin gekommen an dem Tag und hat sich komplett anders gestylt. Irgendwie hat die Haare total kurz gemacht und den Scheitel in die andere Richtung. Mhm. Und da mussten die kurzfristig noch irgendwie so andere Typen casten, die ihm dann ähnlicher sahen und haben dann irgendwie so einfach so Polizisten genommen, da reingestellt.
Ah, die nehmen dann auch gern mal Polizisten.
Ja, ja, klar. Also die müssen ja halt Typen da reinstellen, die so ähnlich aussehen. Ja. Und sie sind dann reingekommen, die hat keine Sekunde gebraucht, die so der war es. Und dann hatten sie ihn. Und dann ging es los mit Gerichtsprozess und dann kurbelte diese ganze Maschine an. Aber in so einen Mord konnten die ihm immer noch nicht nachweisen. Das waren dann so Anklagen wegen, versuchtes Kidnapping oder irgendwas.
Aber die haben doch diesen Schlüssel von der Handschelle gefunden.
Ja, ja, aber das war kein, das ist total schwierig.
Bei der anderen Leiche haben die den Schlüssel gefunden, ne?
Nein, nein, nicht bei der anderen Leiche, nur bei dem Ort, wo die verschwunden ist.
Ah.
Ja, deshalb, das waren alles nur so Indizien, so richtige Beweise gab es nicht. Und das war auch das Problem. Er saß zwar in Untersuchungshaft, sie hatten ihn und vermuteten auch, er ist es, aber so richtig so, ne, also jetzt volle Möhre, Anklagen, 30 Frauen umgebracht, war noch gar nicht.
Also den hieb- und stichfesten Beweis, der fehlte.
Da waren die noch Lichtjahre von entfernt. Mhm. Die hatten aber wohl schon den richtigen Typen und das war schon mal nicht schlecht. Und dann, das war total abgefahren, dann saß der in so einem Untersuchungsgefängnis Und der war ja Anwalt, auch Jurastudent. Mhm. Und der wollte sich dann so auch so selber verteidigen und hat sich dann so auf den Fall vorbereitet. Und dann haben die den auch so interviewt und dann hat er sich so als smarten Typen gegeben, meinte so, das ist totales Missverständnis. Das kann ich überhaupt nicht sein. Ey, ich bin selber Jurist und so. Und die konnten das, die Öffentlichkeit konnten das auch gar nicht glauben.
So von wegen, das soll der Angeklagte sein?
Das ist doch nicht dieser Serienkiller. Ja. Dieser smarte, coole Typ, der sich so geil ausdrückt vor der Kamera und so. Ey, wieso soll der denn Frauen umbringen? Der kann die doch alle abschleppen. Der braucht die doch gar nicht umbringen. So nach dem Motto, ne? Ja. Und das war völlig abgefahren. Und dann gab es da so Fangemeinschaften. Die sind dann so in die Gerichte gelaufen. Das waren so Mädels, die haben so Schilder hochgehalten. Ach. Free Ted Bundy, we love you. Ich will ein Kind von dir und so. Und haben dann, der war wie so ein Rockstar. Und die haben den dann so abgefeiert, dass der unschuldig sei und so. Mhm. Und dieses Mädel, die halt von dem Typen da...
Mit den Handschellen,
die fast umgebracht wurde, die war fix und foxy, weil die dachte, ey, das kann wohl nicht sein. Ja. Jetzt wird er da so gehypt und das war der.
Ja.
Und ich meine, die ist dem Tod von der Schippe gesprungen.
Ganz knapp. Ja,
ja, natürlich.
Eine Stunde später war eine andere tot.
Ja, eben. Und also ich will jetzt nicht zu lange machen, aber... es ist schon echt, der Fall ist einfach echt krass. Und dann saß er in diesem Untersuchungsgefängnis und konnte mal in so eine Bibliothek dann so seine Jurabücher lesen. Und da ist er dann irgendwann aus dem dritten Stock 7 Meter runtergejumpt, abgehauen. Aus dem Knast. Weg. Und dann war der, ist abgehauen. Und ist dann irgendwie durch die Wildnis gelatscht da. Das war in Colorado, war das. Aspen hieß das.
Mhm. Skigebiet.
Irgendwie so ein Skigebiet, genau. Skigebiet, so eine Ecke. Oder Seattle oder so, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Ist auch egal. Und dann nach 7 Tagen haben die den dann total ausgehungert irgendwo gefunden. Und dann wieder in den Knast. Und haben die den diesmal in den anderen Knast reingetan. Und dann ging der Prozess weiter und dann wurde der auch verurteilt wegen, ich glaube, weiß ich gar nicht mehr, Körperverletzung oder sogar versuchten Mord oder so. Und dann ist der total abgemagert. Und war total dünn und hat eines Nachts so Bücher unter seine Decke im Knast gelegt, hat sich selber auf so einen Stapel Bücher gestellt und ist oben, hat so eine, in der Decke so eine Lüftung eingeschlagen, die total schmal war, aber weil er sich so abgehungert hat, konnte der dann da so durchschlüpfen, ist irgendwie oben durch den Lüftungsschacht in so ein Wärterzimmer gekommen, hat sich Wärterklamotten angezogen und ist einfach so aus dem Knast rausgelatscht.
Das kann doch nicht
oder
sein.
Aus dem Gerichtsgebäude.
Das ist doch unglaublich.
Das war ein Gefängnis im Gericht. Ja. Also der zweite Gefängnisausbruch.
Ja.
Und die Justiz und die Polizei und so, die war lächerlich gemacht.
Ja.
Weil da wahrscheinlich der schlimmste Serienmörder aller Zeiten das zweite Mal aus dem Knast ausgebrochen ist.
Da hätte er ja dann auch wieder jemanden umbringen können.
Hat er ja auch.
Was?
Ey, der ist ausgebrochen, hat einen Bus genommen, Greyhound, ab in einen anderen Bundesstaat nach Florida, Miami. Hat er auch dann nachher gesagt, warum er dahin
möglichst weit weg.
In einen anderen Bundesstaat und vor allen Dingen, er hatte ja keine Kohle, der hatte ja nichts. Und da war warm. Da konnte der draußen pennen und so. War nicht so kalt.
Ja.
Deshalb schön nach Florida. Und war dann irgendwie so, so 2 Monate schon auf freien Fuß.
Aber
und die haben den komplett null die wussten überhaupt nicht, wo der ist. Der war einfach weg.
Aber das war doch ein Medienstar. Der war doch, du hast es doch erzählt, sein Gesicht war in der Presse überall.
Aber
der hatte Fans, seine Freiheit gefordert haben.
Ja, natürlich, aber das war 1975. Da gab es kein Handy. Da gab's,
waren nicht die Zeitungen voll, Ted Bundy entflohen?
Ja, aber nur in Seattle,
okay.
Aber nicht in Florida.
Okay.
In Florida natürlich nicht. Und selbst wenn die Zeitungen voll waren, das war damals nicht so. Die Sache war ja auch mal, die hätten den ja in 0, nix heute mit DNA-Spuren komplett eingebuchtet, zack, alles bewiesen. Ja, und die haben dann nachher auch, zu der Zeit hatten die schon längst die Leichen gefunden. Der hatte die irgendwie in so ein Waldstück vergraben.
Alle Leichen?
Nicht alle, aber die haben so mindestens 10, 15 Leichen gefunden. Und konnten da alles dran untersuchen und so. Es war natürlich alles schon total verwest und so. Also man konnte nicht mehr nachkonstruieren, wie die umgebracht wurden.
Ja.
Also ob die jetzt erstickt wurden, erwürgt oder erstochen, weil das schon alles zu verwest war. Aber die haben die Leichen gefunden. Und aber wie gesagt, das war, DNA-Spuren und sowas gab es damals alles nicht. Es gab keine DNA, gab es nicht. Die brauchten Beweise. Hm. Und dann war er wieder auf freien Fuß und ist dann irgendwann wieder total ausgerastet, ist in so ein Studentenwohnheim in Florida gegangen, nachts, und hat im ersten Zimmer ein Mädchen angegriffen, erwürgt, umgebracht, sexuell missbraucht, ist weitergelatscht in die nächste Türe, hat da noch eine umgebracht, weitergelatscht in noch eine Türe, noch eine umgebracht, weitergelatscht in eine Türe und da noch eine, nicht umgebracht, aber fast umgebracht.
Also
4 Frauen in einer Nacht in einem Studentenwohnheim. Und also geschlechtet. Dann da rausgegangen und am nächsten Tag noch eine umgebracht. Total, also völliger Amoklauf. Und dann war klar, ey, hier, der ist wieder dieser Serienkiller unterwegs. Und jetzt ist und dann die wieder keine Spur, keiner wusste, wo er ist, nichts. Und dann rat mal, wie sie ihn bekommen haben. Was meinst du?
Vielleicht hat er sich gestellt?
Also selten doof kann man eigentlich nicht sein.
Er hat sich nicht gestellt, okay.
Der fuhr wieder mit seinem braunen Käfer, der ja bekannt war.
Den hat er jetzt auf einmal in Florida gehabt,
fuhr
oder
wie? Ja, der hatte
oder den, hat er sich wieder einen neuen...
Nee, der hatte sich den irgendwo besorgt, ich weiß es nicht.
Hat sich wieder einen braunen Käfer gekauft?
Nein, nein, nein. Der hat seinen alten irgendwo nochmal geholt und fuhr dann nach Florida.
Ja.
Und fuhr mit dem braunen Käfer,
ja,
ohne Licht.
Ja, absurd.
Und dann kam so ein Bulle und er so, ja, Moment mal, der Typ hat ja kein Licht an.
Ja, ich kontrolliere den mal.
Ich kontrolliere den mal. Und dann ist der so hinterhergefahren und dann ist der erst abgehauen. Der so, hey, wieso haut denn der ab? Und dann war er natürlich verdächtig.
Mhm.
Und dann haben die den, dann haben die sich den geschnappt und dann kam es zum fetten Prozess. Und und dann wurde der angeklagt und so wegen Mordes. Also dann ging es richtig heiß zur Sache. Und er war so total arrogant und dachte so, mir kann keiner was nachweisen, ich bin so geil. Also es war wirklich ein totaler selbstverliebter Soziopath. Und dann, die Verteidiger meinten schon so, okay, pass auf, mach ein Geständnis, dann entgehst du der Todesstrafe. Und er so, ey, bist du eigentlich bescheuert? Mach ich auf keinen Fall, ich verteidige mich selber, den Anwalt feuer ich. Hat seinen Anwalt gefeuert und sich selbst verteidigt.
Mhm.
Und das war total skurril, das muss man sich mal vorstellen. Der stand vor Gericht, ein Serienkiller, dem wurden irgendwie 30 Morde zur Last gelegt, ja, und der stand vor Gericht und hat sich selbst verteidigt.
War das dann in Florida? Stand er in Florida vor Gericht?
Ja, es war in Florida.
Ja.
Und da ist ja auch Todesstrafe, ne?
Mhm.
Und der hatte zwar noch Anwälte, aber er hat auch sich verteidigt. Und da gab es eine Szene, und das ist ja so, in Amerika muss ja immer eine Jury überzeugt, ja, werden, ne? Du musst ja quasi eine Jury überzeugen, ey, ich bin unschuldig.
Einstimmig müssen die dann.
Genau, ne? Einstimmig. Ja. Und wobei ich dieses Jury-System auch voll fragwürdig finde.
Es ist ganz, ganz seltsam. Ganz, ganz seltsam. Du hast doch auch hier auf Netflix das mit O.J. Simpson gesehen.
Genau.
Und ja, die Anwälte, die haben, was die für Strategien ausgearbeitet haben, um diese Geschworenen quasi zu beeinflussen, ne? Es geht nur darum, Glaubwürdigkeit und Geschworene auf seine Seite zu ziehen. Letztendlich ist das, wie das im deutschen Gericht, ein Richter guckt sich die Fakten an mit Gutachten, mit Schöffen und so weiter und dann wird ein Urteil gefällt. Und dass da Laien sitzen und die sind ja leichter zu beeinflussen, finde ich auch sehr antiquiert.
Ich finde es auch fragwürdig, weil man sieht es ja auch an den Ergebnissen der Prozesse, die sind ja oft total...
Total oft wurden Unschuldige zu Tode verurteilt.
Ja.
Gerade Schwarze.
Ja,
weil
letztendlich die Anwälte, die haben alle Tricks auf Lager und die, es geht letztendlich nicht darum, irgendwie die Wahrheit zu finden oder so, sondern es geht eigentlich nur darum, wer kann am besten die Jury manipulieren.
Ja.
Oder? Und also irgendwie so, weißt du, und ich finde es eigentlich besser, wenn dann wirklich ein Profi entscheidet, der Jura weiß, wie es läuft, so ein Richter, und der sagt dann, okay, ich kann die Sache jetzt einschätzen.
Staatsanwälte und Richter in den USA werden ja auch vom Volk gewählt, soweit ich weiß. Stimmt das, ne?
In USA oder was?
Ja.
Ich glaube ja. Ja.
Die werden gewählt und die befinden sich dann auch in einem Wahlkampf. Und in bestimmten Bundesstaaten wählen halt die Wahlberechtigten eher einen, der auch mal knallhart mal so ein paar Todesurteile durchzieht, ne? Und
ja,
nicht so einer, was, der war ja, ich sag mal, milde oder gnädig oder hat abgewogen. Nee, wir wollen welche, die knallhart durchgreifen. Und dementsprechend handeln dann die auch, gerade so vor einer Wahl. Die denken an ihre Wahl und ja. nicht an ein gerechtes Urteil oder geschweige denn an die Opfer.
Wie die Richter oder was? Oder,
ja, ich würde sagen, auch die Staatsanwälte auch. Ne? Ja, ja. Und die Richter, die werden auch gewählt.
Ja, ja. Aber die sehen das ja, die Staatsanwälte bei den, in Amerika ist das auch so, die Staatsanwälte sehen das als Erfolg, wenn die einen zum Tode verurteilen. Dann haben die so, ey, geil, wir haben es geschafft. Ja,
wegen Wahlkampf.
Genau.
Aber ich werde das nochmal.
Das ist total skurril.
Ich werde das nochmal recherchieren und in einer der nächsten Sendungen nachreichen, weil wir wollen ja auch jetzt nicht nur, wir wollen ja keine Gerüchte streuen, okay, wie das Wahlsystem
das
von Richtern und Staatsanwälten in den USA ist.
Wir müssen da auch uns besser vorbereiten, hast recht. Also wir können ja nicht einfach so, aber ich kenne einen, der mal in der Jury saß.
In den USA? Klar.
Ja.
Ja, wo sonst, ne?
Ja, klar. Und das war jetzt nicht so ein krasser Prozess. Aber das war schon ziemlich, da ging es schon wirklich auch um, was, keine Gefängnisstrafe oder so. Und er hat mir dann so erzählt, wie das war. Und das war schon echt krass, weil die werden einfach so aus ihrem Arbeitsleben gezogen. Ich meine, der Typ, der hatte irgendwie so einen Job, der wollte da irgendwie jeden Tag arbeiten gehen. Und der war auch noch irgendwie, der hatte, glaube ich, eine Galerie und war, also er hatte eine Galerie oder hat eine Galerie und er war eigentlich, musste jeden Tag da arbeiten. Sonst
hatte null Zeit.
Hatte null Zeit. Ja. Und dann wirst du per Los oder so einfach gespottet. Du wirst einfach gezogen und dann heißt es, du musst jetzt da hinkommen. Und es gibt keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, nee, aber ich will nicht. Du musst dann da hingehen.
Ja.
Und dann sitzt du da in der Jury, hast überhaupt keinen Bock darauf. Ja, das ist oft so.
Und kennst dich vielleicht auch gar nicht aus mit der Materie.
Willst das auch gar nicht, weißt du, das ist ja nicht so wie in Deutschland, wo Schöffen sich freiwillig melden und sagen, hey, ich will Schöffe werden.
Aber die werden auch gewählt, ne?
Ja, aber die melden sich und sagen, hey, ja. ich würde gern mitentscheiden dürfen ja. in einem Gerichtsprozess. Und die Jury in Amerika ist wirklich so, die wollen das gar teilweise gar nicht, werden dann dahin gezwungen und müssen dann da hocken 3 Wochen und sich den ganzen Wahnsinn anhören. Also ich finde das irgendwie höchst fragwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir werden da nochmal nach recherchieren.
Ja.
Okay, jetzt pass auf. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will es jetzt nicht zu lang machen. Aber es gibt so 2, 3 Sachen, die muss man einfach noch erzählen, weil es so skurril ist. Wie gesagt, dieser Serienmörder, dieser krasse Serienmörder, der übrigens Serienmörder gab es zu Zeit, diesen Begriff gab es damals noch gar nicht. Dieser Begriff Serienmörder ist 1975 das erste Mal richtig aufgekommen.
Durch die Presse dann wahrscheinlich.
Ja, der ist da entstanden, weil sowas gab es vorher noch nicht. Es gab Morde, es gab Ehemänner, die ihre Frauen umbringen, es gab, was weiß ich, Eifersüchteleien oder es ging um sonst was. Aber Typen, die wirklich losziehen und reihenweise Frauen oder sonst wen umbringen, das gab es damals noch nicht. Also es war neu.
Ja, aber es gab schon vor ihm welche, zum Beispiel Jack the Ripper, das war auch ein Serienmörder. Die Anzahl war jetzt kleiner, aber es war ganz eindeutig ein Serienkiller.
Ja, aber der war in England, ne?
Ja, ist ja egal, wo er war.
In Amerika gab es immer noch keinen Serienkiller, wirklich nicht.
Okay, dann war das vielleicht auch der Erste, der dann auch so, weil die Presse das dann vielleicht auch sehr stark begleitet hat. Und dann wurde halt der Begriff Serial Killer wahrscheinlich, nennt sich das so?
Serial Killer, ja.
Ja,
ja und also das war dann echt skurril. Er hat sich dann selbst verteidigt und hat dann immer so Anträge gestellt und gesagt, hier, ich brauche eine neue Zelle, ich kann da nicht lesen, das Licht ist zu schwach, ich kann mich nicht auf den Fall vorbereiten und so. Und irgendwann hatten seine Anwälte, er hatte ja noch Anwälte, echt gute Arbeit geleistet und hatten so einen Zeugen auseinandergenommen, der beschrieben hatte, wie er, also so eine Zeugin hatte beschrieben, wie sie da ihn entdeckt hätte in diesem Studentenwohnheim. Und dann hatten diese Anwälte gefragt, ja, hast du seine Augen gesehen? Und sie, nein. Hast du seine Augenbrauen gesehen? Nein. Hast du gesehen, ob er rasiert war oder nicht rasiert war? Nein. Und haben die dann total auseinandergenommen und das war richtig gut für ihn. Und er war irgendwie total strange drauf und hatte dann das Gefühl, das wäre schlecht gewesen und hat noch nach dieser Befragung seinen Anwalt gekündigt, vor Gericht. Und der ist dann einfach rausgelatscht. Ich meine, ja, ich kündige da die Zusammenarbeit mit meinem Anwalt. Und dann ist er selber nach vorne gegangen und hat einen anderen Zeugen befragt. Und der war der Polizist, der diese Frauen in dem Studentenwohnheim aufgefunden hat. Und der hat dann so beschrieben, ja, wie die da lagen. Und das war, normalerweise hätte jeder Strafverteidiger niemals diesen Typen noch zusätzlich befragt, erzähl mal, wie die da lagen.
Ach so.
Weil das natürlich in der, die Jury, also da, das wurde auch gefilmt, ne? Da waren ja Live-Kameras dabei und die Jury, man konnte richtig beobachten,
wie erschrocken die waren.
Wie die erschrocken waren, dass der so nachfragt, beschreiben Sie mal, wie diese Toten da lagen, ne? Und wie lag der Kopf und wie viel Blut kam aus der Nase? Das hat er immer so weiter gefragt. Und irgendwann dachten alle so, was soll das?
Das wird
so.
Ein Anwalt nie fragen?
Niemals, aber er hat es gemacht.
Und ein Unschuldiger wird das auch nie fragen.
Und er hat es gemacht, weil er Soziopath ist. Ja. Weil er nochmal...
Er fand das toll, wie der das erzählt.
Genau, er wollte das nochmal genießen, diese Fantasie nochmal erleben, wie die Frauen so tot in diesen Zimmern lagen. Und der Drang, das so befriedigt zu werden, war so groß, dass er das noch nicht mal im Gerichtssaal abstellen konnte. Das musst du mal vorstellen. Und diese Szene habe ich tatsächlich ganz kurz, es sind nur 20 Sekunden, weil das ist ja alles live übertragen, mal rausgeschnitten und ich spiele sie mal kurz vor.
Touch Miss Bowman?
No, sir, I didn't touch her body. I lifted the covers back.
Da erzählt der Polizist. Das ist Ted. Das ist Ted. Also, schreiben Sie nochmal, wie die lagen.
She was lying basically face down. There was a considerable amount of blood around her head. There was what appeared to be a nylon stocking netted around her neck. Her head was bloated, discolored. When her eyelid was raised, her eyes appeared a little glassy.
Also er beschreibt, ne, ein Nylonstrumpf war um ihren Hals gewickelt und die Augen waren aufgerissen und so, das beschreibt er alle. Das sind Originaltöne aus dem Gericht, ne? Also das ist jetzt nicht nachgesprochen.
Und das wurde auch...
Es wurde alles gefilmt und aufgenommen.
Aber
und
nicht das, irgendwie auch im Fernsehen übertragen, oder?
Ja, ja, auch.
Doch.
Ja, klar. Und das haben dann alle mitbekommen und die haben dann so gesehen, wie der da steht und quasi so genießt, wie er nochmal beschreibt, wie die Opfer da lagen. Und das war so krass kontraproduktiv. Und dass sogar die Anwälte gesagt haben, ey, das konnten die nicht nachvollziehen. Die hatten wirklich so ein bisschen Hoffnung noch, sie könnten ihn freiboxen. Aber der hat sich selbst so reingeritten und der war so selbstsicher und dachte immer so, ey, ich bin der geile Typ und mich kann verklagt eh keiner und so. Und dann kam natürlich der Schuldspruch und die Jury hatte sich nach 6 Stunden dann geeinigt.
Das ist ja sehr kurz. Ne? Normal, die sind ja auch manchmal wochenlang am Diskutieren, die Jury. Nachdem der Prozess erstmal zu Ende ist und bis zur Urteilsverkündung, sind die ja manchmal noch tagelang oder wochenlang im Hotel quasi.
Ja.
Aber die haben nur 6 Stunden gebraucht, um sich zu einigen.
Nur 6 Stunden. Und da war dann auch die Frage so, ja, was bedeutet das 6 Stunden? Ist das jetzt eher positiv, wenn man als Angeklagter dann dieses Urteil erwartet, dass man dann eher sagt, ist das jetzt eher positiv? Ja, komm, die konnten sich ziemlich schnell einigen. Ja, ich war unschuldig oder ich war schuldig.
Hat er gedacht.
Der hat bis zum Ende gedacht, ja, ich komme da raus, kein Problem. Und als dann der Schuldspruch kam, hier Mord, verurteilt, so lebenslänglich und tralala. Und ich glaube, in einem zweiten Verfahren wurde dann nochmal die Todesstrafe verhandelt.
Okay.
Und auch da Urteil, einstimmig, Todesstrafe.
Mhm.
Und das war wirklich, dann hat er geschluckt. Dann hat er gedacht, oh Gott.
Wann wurde die dann vollstreckt?
Ja, das war auch nochmal eine echt krasse Story. Der kam dann ins Gefängnis und saß wohl, glaube ich, erst mit, das dauert ja dann ewig.
Todeszelle.
Ja, dann
10 Jahre, 15 Jahre.
Ja, dann gibt es ja noch Revisionsverfahren und Berufungsverfahren und das zieht sich ja Jahre hin, ne? Aber irgendwann sitzen die im Todestrakt. Und dann irgendwann zieht sich die Schlinge immer mehr zu, ne? Dann nochmal ein Einspruch der Anwälte und dies und das. Und es ist wohl so, die sitzen in diesem Todestrakt. Und manche sitzen da 10 Jahre und warten und jeden Moment kann so ein Brief vom Richter reinkommen und dann heißt es, in 2 Wochen wirst du umgebracht. Also das ist irgendwie, es muss auch total furchtbar sein in diesen Todestrakten, ne? Weil das so ungewiss ist.
Es gibt ja Unschuldige, die da auch gesessen haben
und
auch schon hingerichtet worden sind. Manche kamen auch noch frei, das ist wirklich grausam.
An der Stelle muss man nochmal sagen, dass er immer noch im Todestrakt ganz klar gesagt hat, ich habe diese Frau nicht umgebracht und es gibt auch keine wirklichen Beweise, hat er immer gesagt. Und man hätte tatsächlich noch, es gab viele, die immer noch an seine Unschuld geglaubt haben, unter anderem eine alte Jugendfreundin, die ihn sogar so unterstützt hat, dass sie während eines Plädoyers im Gericht hat er sie gefragt, ob sie ihn heiraten will. Und sie hat gesagt, ja. Und er, alles klar, dann lass heiraten. Dann haben die während einer Gerichtsverhandlung geheiratet.
Aber wie kannst du denn während der Gerichtsverhandlung heiraten?
Heiratsantrag.
Ach so.
Machen, fertig, ja, geht, zack. Und dann haben die, hat er in der Todeszelle die geheiratet und noch ein Kind mit der gezeugt. In der Todeszelle.
Ja, ich glaube.
Also der hat eine Tochter.
Wenn man verheiratet ist, dann hat man, glaube ich, so Besuchsrecht oder irgendwie sowas. Genau. Ne? Und der hat wirklich dann mit der Frau eine Tochter gezeugt.
Im Knast. Also die durften ihn dann irgendwie besuchen und die durften dann auch mal alleine sein. Und dann haben die, hat er eine kleine Tochter gezeugt, die müsste mittlerweile wahrscheinlich auch irgendwie so, ja, ich denke mal so um die 30 sein oder so, schätze ich mal. Und und er hat bis zum Schluss gesagt, nein, bis kurz vor Schluss hat er immer gesagt, nein, ich war es nicht, ich habe sie nicht umgebracht. Und irgendwann hieß es so, nächste Woche wirst du umgebracht. Und er so, das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und die Anwälte wollten noch, das ist auch nochmal vielleicht eine kleine interessante Information, die wollten dann nochmal den Fall aufrollen, weil die gesagt haben, dieser Mann ist nicht zurechnungsfähig und in Amerika darfst du Leute, die nicht zurechnungsfähig sind, darfst du nicht zu Tode verurteilen. Ja, die haben gesagt, der ist krank im Kopf, das ist ein Soziopath, der ist nicht normal im Kopf. Aber das Problem ist, er hatte da diese Karte ja nicht ausgespielt, also dieses, ich bin krank im Kopf, das kam nie zur Debatte in den Prozessen, weil er ja als Verteidiger sogar für sich, er hat gesagt, ich bin total zurechnungsfähig, ich verteidige mich ja auch sogar selber. Ja. Also das hätte nie, und dann wollten die Anwälte das aber nochmal rückgängig machen und sagen, lass doch nochmal sein Gehirn untersuchen. Die haben immer gedacht oder vermutet, der hat vielleicht einen Tumor, das aufs empathische System drückt, wo der dann nicht Gefühle entwickeln kann. Weil er auch immer gesagt hat, ich kann keine Liebe empfinden, ich kann kein Gefühl, ich kann kein Mitleid, keine Empathie empfinden. Und die haben dann gesagt, wir müssen das Gehirn untersuchen, der hat vielleicht einen Tumor.
Ja. Ne? Die Anwälte, die sind ja so bekloppt.
Ja, aber ich meine, irgendwie als Strafverteidiger überlegst du dir irgendwas. Ne? Gott,
dann ist dann so ein Typ, der 30 Frauen umgebracht hat im Todestrakt und der dann sagt, ja, aber ich bin gar nicht zurechnungsfähig. Ach, jetzt fällt dir das ein.
Ja, ja. Das war die Idee. Ja. So sollte es laufen. Hat aber dann am Ende auch nicht geklappt und dann hieß es, okay, morgen wirst du umgebracht. Und dann hat er einen Tag vorher so einem Journalisten durch so einen Schlitz gestanden, das hat er sogar aufgenommen. Ja, das habe ich jetzt leider nicht dabei, aber es ist ja aufgenommen, wie er selbst in so ein Diktiergerät erzählt, wie er die Frauen umgebracht hat und wo er, dann hat er sogar noch preisgegeben, wo welche Köpfe liegen und so und hat also wirklich 24 Stunden vor seiner Hinrichtung gesagt, dass er sie alle umgebracht hat und hat auch nochmal gesagt, dass es ihm leid tut. Und dann, das ist vielleicht auch nochmal eine letzte interessante Information, das ist wirklich echt krass, echt krass. Dann haben die Leute das so abgefeiert, dass der umgebracht wird und haben vor diesem Gefängnis, wo auch diese Todeszelle ist, da gibt es ja dann diesen Hinrichtungsraum, da wird er auf so einen Stuhl gesetzt und festgeschnallt, da wird der Kopf rasiert.
Elektrischer Stuhl,
genau. Dann wird der Kopf rasiert und dir werden so Elektroden oder so ein Helm aufgesetzt oder so. Und ist auch irgendwie echt skurril. Also mir dreht sich da der Magen um, wenn ich das sehe oder höre. Man sitzt dann in so einem Glaskasten.
Vor Zeugen.
Auf der anderen Seite sitzen vielleicht Angehörige der Opfer, die das vielleicht gerne miterleben wollen, wie der Typ hingerichtet wird.
Ja, ich glaube, die haben das Recht dazu. Angehörige von den Opfern. Das muss man ja nicht unbedingt wahrnehmen. Aber es gibt so ein paar Leute, die müssen da sein. Ja, wahrscheinlich irgendwelche der Staatsanwalt bestimmt. Ne? Und dass das halt alles.
Der Amtsarzt muss da sein, der den Tod feststellen muss.
Dann ist da, glaube ich, so der Gouverneur, der am Telefon quasi das nochmal bestätigt. Und so kennt man es aus so Filmen.
Ja,
ne? Und dann legt einer den Hebel um. Oder so.
Genau, dann legt einer den Hebel um, dann geht das relativ schnell. Und was ich echt krass fand ist, und das da muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine klar, so ein Serienmörder, das ist furchtbar, ja. Also was der den Familien angetan hat, diese Leute, diese jungen Mädchen umbringen und wie die vielleicht auch gelitten haben und was auch immer, absolut schrecklich. Aber dass die dann wirklich vor dem Knast standen, so Leute, Die haben einen Grill mitgebracht, die haben T-Shirts verkauft, die haben eine Party gefeiert, die haben Feuerwerk angezündet, die haben das total abgefeiert, die ganze Nacht mit Musik und haben vor seiner Zelle gejubelt und Party gemacht, ja, und T-Shirts verkauft, wo drauf stand Burn Ted Burn, mhm, oder Burn Bundy Burn und, mhm, so. Und haben dann irgendwie das total abgefeiert, gesoffen. Dann, also das sind ja alles, das war ja 1986 oder so, ne? Das ist alles dokumentiert mit Videofilmen. Also da waren Kameraleute, die haben das alles aufgezeichnet. Es gibt, also das ist ja das Geile an der Doku, das ist ja nicht irgendwie so 1800 irgendwann passiert, wo nur so ein paar, was weiß ich, Schriftstücke hinterlassen sind, mhm, sondern das ist alles, die Gerichtsverhandlung ist dokumentiert, das danach, dann kurz vor der Todesstrafe, die da so abgefeiert, ist alles dokumentiert. Und dann haben die da so abgefeiert und dann wurde der halt endlich dann umgebracht. Dann kam der Leichenwagen, hat den abgeholt und dann sind die noch hinter dem Leichenwagen hinterhergerannt, haben so gejubelt und so, und ja, Bundy ist endlich krass, tot und so.
Das ist schon...
Also ich weiß nicht. Das finde ich schon echt pietätlos. Also ich meine, gut, ja, es ist ein Massenmörder, aber...
Ja, das ist halt typisch USA, ne? Das würde, erstens mal gibt es in Deutschland keine Todesstrafe, das hat auch gute Gründe, und das würde ja auch nie zugelassen werden. Ich habe zum Beispiel jetzt auch so eine Doku gesehen, und über den Mord an Gianni Versace, ist ja auch Netflix, und da habe ich mich dann auch gefragt, das war ja in Miami, du hast ja da auch immer gewohnt in Miami.
Ja.
Kennst du das Haus, wo er gewohnt hat? Das war ja ein...
Von Gianni Versace?
Gianni.
Wer ist denn Gianni Versace?
Modedesigner.
Der wurde umgebracht?
Ja, 1997.
Wusste ich gar nicht.
Du kennst auch Versace,
ja, klar,
die Firma.
Ja, klar.
Und der Gründer und der Versace, der wurde halt, ja, erschossen. Und vor seiner Villa in Miami, am Ocean Drive oder so.
Ja.
Und auf so einer Stufe. Und...
Krass, Ocean Drive war ich oft.
Ja.
Also,
das ist ja die Ecke in Miami.
Genau, da bin,
ne,
ich immer mit dem Fahrrad langgefahren zum Beachvolleyball.
Hm.
Ja.
Aber auch noch vorher, ne? Wann warst du da? Anfang der 90er?
Nee, ich war 2005 oder so.
Ach so. Ja. Ja, aber was ich sagen wollte, dass ich das so krass finde, die haben dann da so ein bisschen abgesperrt, aber du konntest quasi unter so einer Band durchgehen und dann konntest du das Blut von dem anfassen oder so. In Deutschland, wenn da ein Verbrechen ist, das Wichtigste ist doch erstmal weiträumig absperren, dass da keiner rumrennt, der dann nichts zu suchen hat. Und da latschen die durch oder rennen dem Leichenwagen hinterher. Das ist doch total verrückt.
Ja.
Aber abschließend wollte ich dich noch fragen, wie war das da mit dem Journalisten, der durch so einen Schlitz mit dem da noch sprechen konnte?
Ja.
Der war im Gefängnis, im Todestrakt und durfte ein Interview führen oder was?
Ja, durfte er.
Wie
geht
das?
Weil er schon länger mit ihm Interviews geführt hat. Das war ein Journalist, der schon Jahre vorher angefangen hat, mit ihm im Gefängnis zu reden und hat über 80 Bänder vollgesprochen und wollte the real story of Ted Bundy quasi aus dem rauskitzeln, weil im vor Gericht hat er immer gesagt, ich war es nicht, und er wollte endlich von ihm erfahren, was ist eigentlich passiert. Und dieser Journalist, der hat irgendwann, also das hat ewig gedauert, bis er überhaupt irgendwas aus ihm rausbekommen hatte, aber irgendwann hat er so einen Trick gemacht und ihm ist aufgefallen, ich muss ihm so einen Schleier geben, dass er die Sachen erzählen kann, was er gemacht hat, ohne sich selbst zu belasten und zu sagen, dass er es gemacht hat. Und dann hat er gesagt, pass auf, du hast doch auch Psychologie, der hatte auch einen Abschluss in Psychologie, dieser Serienkiller.
Ja.
Und er hat gesagt, du hast doch Psychologie studiert. Erzähl doch mal, was für ein Typ meinst du, wäre das gewesen, der sowas gemacht hätte? Und dann hat er diesen Typen immer beschrieben, der sowas gemacht haben könnte. Warum der das gemacht haben könnte. Und hat letztendlich sich beschrieben. Mhm. Aber immer so getan, als würde er diesen Typen. Und das war so die Taktik. Und damit hat er halt dann auch rausbekommen, wie das alles passiert ist. Und dieser Journalist hatte halt bis zum Ende Kontakt mit ihm und ist dann da hingegangen. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende dieser Journalist war oder noch so ein Officer oder so. Aber ich glaube, es war der Journalist. Und deshalb ist der, und der hatte dann auch viel Vertrauen zu ihm und hatte ihm das dann am Ende auch noch gesagt. Und damit ist er natürlich schon auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ich finde, ist auch so ein bisschen Erleichterung da, weil man dann weiß, der wurde auf jeden Fall nicht zu Unrecht umgebracht. Ich finde Todesstrafe auch nicht okay. Ich halte davon auch nichts, weil ich finde, staatlich Leute umbringen, finde ich furchtbar. Mhm. Egal, was die getan haben.
Ja, ich glaube,
aber die Amerikaner haben da ein anderes Verhältnis.
Ist die USA nicht der einzige, ich sag mal, westliche Staat oder in Anführungszeichen fortlicher Staat, Industriestaat bestimmt, die noch die Todesstrafe einsetzen?
Ich glaube auch.
Mit Japan vielleicht?
Nee.
Auch als quasi als Vorreiternation oder als...
Kann ich nicht so sagen.
Also es passt auf jeden Fall nicht zu einem modernen, demokratischen,
nein,
aufgeklärten
eben.
Staat.
Finde ich eigentlich auch, ja.
Weil das ist doch auch immer so dieses... wie nennt man das, wenn man verurteilt wird? Die Strafe. Ne?
Ja.
Da gibt es ja auch zum Beispiel im Jugendstrafrecht, die gehen ja immer davon aus, diese Strafe ist halt dafür da, damit du dich noch ändern kannst oder so. Und
ja,
auch im normalen Strafrecht wird man irgendwie versucht, wieder ein Mitglied der Gesellschaft zu werden sowas.
Ja,
ne?
Ja, das ist so dieses, wie nennt man das so?
Sozialisation.
Genau, dieser Sozialisationsgedanke. So, ja. Da muss immer in Strafe muss nicht nur Rache stecken, sondern da muss auch drin stecken, wir versuchen dich wieder zurück in die Gesellschaft zu bringen.
Ja.
Das ist der moderne strafrechtliche Ansatz in Europa, sage ich mal.
Und bei Jugendlichen geht es da auch um Erziehung.
Da
oder?
Noch viel mehr. Da geht es darum, dass die ja eigentlich noch keine fertigen Persönlichkeiten sind und dass man da noch viel tun kann. Und deshalb reine Strafe, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ist halt gerade da noch am allerwenigsten.
Deshalb, der Staat, der hat ja auch schon öfters mal, wie nennt man das, wenn Leute entlassen werden? Nicht Amnesie. Wie heißt das denn?
Wie entlassen?
Begnadigt.
Begnadigt.
Wie heißt
oder?
Das denn? Ich hab
auf Bewährung.
Nein, die kommen aus dem Knast dann frei. Ich habe irgendwie Amnesie im Kopf, was heißt doch nicht Amnesie?
Nee, du meinst
Amnestie.
Amnestie,
ja.
Ach so, ehrlich?
Ja, wenn
okay.
man quasi entlassen wird, wenn der Staat dir verzeiht.
Amnesie ist doch irgendwie so Delirium, oder?
Wenn man sich nicht mehr an Dinge erinnern kann.
Ach so, genau.
Gedächtnisverlust.
Ja.
Aber RAF-Täter, RAF-Terroristen, die wurden doch auch mal dann wieder entlassen. Die haben auch
das kann sein. Also klar. Und dann spielt auch natürlich noch eine Rolle, dass zumindest in Deutschland die meisten Straftäter, die verurteilt werden, immer auch früher aus dem Knast rauskommen wegen guter Führung und so. Aber nochmal ganz kurz zurück zum Fall Ted Bundy. Und damit ist das dann auch gegessen. Aber ich will dich nochmal eine Sache fragen, Micha. Und zwar, die Frage war immer, warum hat er das getan? Ja.
Das stellen sich viele, die Frage.
Aber die Frage, die haben wirklich jeden Stein umgedreht. Die haben alle befragt, die Eltern befragt, die Mutter. Und er ist ganz normal aufgewachsen. Die Mutter war liebevoll. Okay, der Großvater heißt es, hätte ihn auf irgendeine Art misshandelt, entweder mit Gewalt oder mit psychischer oder mit körperlicher Gewalt. Aber das war auch nicht so ganz klar. Und er hat mal gestottert und hatte ein paar Misserfolge bei Frauen, wo er landen wollte. Aber das Übliche, Frustration, die jeder normale Mensch durchmacht. Und dann aber plötzlich, er hat immer gesagt, er hört dann Stimmen und muss diese Frauen abschlachten. Und die Frage ist, die Frage, die sich jeder gestellt hat, warum? Der Richter meinte irgendwie, sie waren frustriert, irgendwas ist in ihnen zerbrochen, der ist nicht auf diese Jura-Uni gekommen, wo er hin wollte, sondern musste dann zu so einer Abendschule. Da war wieder irgendwie Groll und Frust und dann ist er irgendwie verbittert gewesen und so und hat angefangen, diese Frauen reihenweise umzubringen. Okay? Und der Richter meinte dann so, sie haben sich für den falschen Weg entschieden. Aber das ist zu kurz gedacht. Das kannst du mir nicht erzählen. Du gehst doch nicht, weil du irgendwie ein paar frustrierende
Erlebnisse. Falscher Weg.
Ja, du gehst doch nicht, weil du irgendwie ein paar frustrierende Erlebnisse gehabt hast. Ich meine, jeder Dritte tut das hier in unserer Gesellschaft. Trotzdem bringen die keine reihenweise, werden die nicht zu Serienkiller. Und deshalb meine Frage. Ist das so? Steckt in uns jetzt alle, in allen uns steckt ein Serienkiller, weil wir vielleicht mal zweimal eine Abfuhr kriegen und nicht den Uni-Abschluss kriegen, den wir wollen oder was auch immer? Oder was passiert da? Warum ist das so? Wieso?
Ich kann mich da nicht reinversetzen. Ich
verstehe
das
nicht.
Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube nicht.
Also sind wir jetzt alle dazu fähig?
Nein,
weil,
natürlich
naja,
nicht.
Mit ein bisschen paar frustrierenden Erlebnissen werden wir alle so oder könnten so werden. Also das, ich verstehe es nicht.
Also das glaube ich nicht.
Ja, aber gerade bei diesem Ted Bundy, der wirklich der größte Serienkiller aller Zeiten in Amerika war, ist es nicht erforscht. Die Leute wissen es nicht, was da eigentlich los
ist. Ja,
war
aber nur weil man es nicht weiß, heißt es ja nicht, dass es Gründe gibt, ne? In der Persönlichkeit. Das ist, auch wenn man jetzt nicht vielleicht offensichtlich etwas findet im Umfeld, in der Kindheit, heißt das ja nicht, dass der, dass das keine nachvollziehbaren Gründe hat, warum der so geworden ist. Dass der nicht einfach so als, ich sag mal, normal sozialisierter Mensch gesagt hat, ich entscheide mich jetzt da bewusst zu, weil ich da Bock drauf habe.
Das glaube ich auch nicht. Ja. Das kann nicht sein. Es wurde auch ein paar Mal beschrieben, dass er so ausgerastet ist und dann nicht mehr Herr seiner selbst war. Und ich kann nur noch mal wiederholen, der Typ, also wieso die jahrelang nicht geglaubt haben, dass es der ist, war unter anderem, weil die gesagt haben, so ein smarter, intelligenter, eloquenter und verdammt gut aussehender Typ kann niemals ein Serienkiller werden. Der hat das gar nicht nötig. Aber mitnichten, so war es nicht.
Ja, aber da siehst
du
mal.
Es hat alles nicht geholfen. Er hat es trotzdem gemacht und irgendwie strange.
Da siehst du mal, wie eingeschränkt und in was für Mustern die wahrscheinlich heute auch noch viel denken, aber dann vor allen Dingen damals. Nur weil man gut aussieht, kann man kein schlechter Mensch sein, oder was?
Ja,
so ein Quatsch.
Quatsch. Ja. Also ich glaube, irgendwas muss wirklich in der Psyche passiert sein, weil das ist nicht mehr oberflächlich. Aber wie gesagt, damit lasse ich dich jetzt alleine, Micha, und das können wir auch nicht beantworten heute Abend. Das ist einfach, das müssen wir jetzt so stehen lassen. Und das war der Fall Ted Bundy.
Ganz schön harter.
Harter Fall, ne?
Hart, brutal.
Ja, aber
erschreckend.
Crime Talk, ne? Aber interessant, oder?
Ja.
Okay. Ja, um jetzt ein bisschen wieder runterzukommen.
Wir erholen uns kurz.
Ja,
ne?
Kurz erholen, ja. Und zu sagen, ja, habe ich jetzt einen Song mitgebracht. Und zwar ist was ganz anderes, ist der Soundtrack von dem Film Drive. Ein sehr geiler Film, der eine unglaublich gute Stimmung hat.
Mhm.
Über einen Typen,
ist bekannt,
genau, der so eine Skorpionjacke hat und irgendwie so sein Ding dreht. Und ziemlich, also das ist das, was bei mir hängen geblieben ist.
Stefan fasst den Film Drive zusammen. Ein Typ in der Skorpionjacke, der sein Ding dreht. Und jetzt hören wir einen Song aus dem Soundtrack.
Ja, und damit viel Spaß.
Zart und bitter. Zart und
bitter. So, wir sind zurück. Nach der Pause, nach der Songpause im Crime Talk.
Yes.
Den ersten Fall, den haben wir gerade besprochen und so ein bisschen verdaut in der Pause. Und jetzt erzähle ich dir von einem Fall.
Ja.
Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass ich das in vier kleine Teile aufteile,
ja,
und dir jeden Teil erzähle und du hörst zu und nach diesem Teil stellst du vielleicht, wenn du keine Frage hast, ist ja auch okay, aber dass du dann quasi die Fragen stellst, damit wir ein gleiches Verständnis von dieser Sachlage, von diesem Fall haben, der auch ein sehr bekannter Fall in Deutschland geworden ist, oder der Fall in Deutschland. Ja. Und zwar habe ich mir letztens ein Buch darüber gekauft,
ja,
und ich habe das nicht alles durchgelesen, aber halt die Passagen, wo es halt auch speziell um diese Themen ging.
Ja.
Und ja, es ist, was ist passiert? Ja, ein Mord, erstmal ein Mord, ja.
Ja.
Das Ganze nennt sich Tod auf der Festwiese. So habe ich quasi das untertitelt. Und so heißt auch das Kapitel in diesem Buch, Tod auf der Festwiese. Und zwar, was ist passiert? Am 25. April 2007 ist in Heilbronn.
Ich dachte jetzt gerade Love Parade. Nee, ne?
Nee.
Okay.
Nein, es geht nicht.
Weil Festival und so. Okay, nee. Also.
Festwiese. Und zwar ist das in Heilbronn eine Festwiese, so ein Platz, wo öfters mal Veranstaltungen stattfindet. Und es ist im normalen Leben einfach nur so ein Parkplatz. Und am 25. April 2007 haben da zwei Polizisten in ihrem Dienstwagen geparkt und quasi eine Pause gemacht, so gegen 14 Uhr am helllichten Tag. Das war Martin A., 24 Jahre, und Michelle Kiesewetter, 22 Jahre, und die haben dort gestanden in ihrem Polizeiwagen und haben eine Pause gemacht.
Ja.
Und Es war wohl so, dass sich von hinten zwei, vielleicht sogar mehr Personen genähert haben und haben die Polizisten jeweils mit einem gezielten Kopfschuss attackiert. Michael Kiesewetter war direkt tot.
Ja.
Ihr Kollege wird auch in den Medien immer nur als Martin A., weil der hat überlebt und auch um ihn zu schützen, der hatte auch einen Kopfschuss erlitten, hat sich aber kurz vorher wohl irgendwie rumgedreht zu den Angreifern und wurde dadurch halt nicht so richtig getroffen, war aber auch, ich glaube, 3 Monate lang im Koma und mehrmals an dem Tod von der Schippe gesprungen, war später auch ein wichtiger Zeuge, ja, hat man gedacht, aber er konnte sich eigentlich nicht an wirklich viel erinnern.
Ja,
ja, und dann muss man sich mal vorstellen, mitten in Deutschland, in so einem Städtchen Heilbronn, werden 2 Polizisten angegriffen, eine junge Polizistin stirbt. Und mitten am helllichten Tage. Und die Dienstwaffen wurden entwendet, 3 Magazine, einige Schuss an Munition. Ich glaube, dann noch so ein, Handschellen und noch so ein paar andere Gegenstände, was die Polizisten halt so an Ausrüstung bei sich trugen. Und ja, dann gab es da natürlich ein riesen Polizeiaufgebot, dann ist so, Straßen wurden gesperrt und es war total viel los dann auf dem Tatort, ziemlich chaotisch, dann war dann auch Presse mit dabei und so weiter, Zeugen wurden befragt und es wurde dann auch ganz schnell die Soko-Parkplatz wurde dann ins Leben gerufen von der zuständigen Polizeibehörde in Heilbronn.
Ja.
Und ja, die haben erstmal dann so vermutet, ja, organisierte Kriminalität, Bande, irgendwie Russenmafia oder sowas.
Also auch komplett im Dunkeln getappt, keine Hinweise, nichts.
Es gab ganz, ganz viele Zeugenaussagen, aber die waren widersprüchlich, unterschiedlich. Viele haben gesagt, ja, ich habe welche rumschreien gehört, ich habe welche weglaufen gesehen, ich habe blutverschmierte Männer gesehen, die in ein Auto gesprungen sind.
Was war das Motiv?
Vollkommen unklar, unklar.
Ja.
Also es gab ganz viele, die irgendwas gesehen haben wollen, ne? Vor allen Dingen blutverschmierte Männer.
Ja.
Und die haben sich dann halt gefragt, wo haben diese ganzen Leute diese unterschiedlichen Männer wohl gesehen? Und manche haben auch überhaupt nicht zum Ablauf und zu dem zeitlichen und räumlichen Ablauf haben das überhaupt nicht dazu gepasst. Also offensichtlich gab es auch ein paar welche, die sich irgendwie wichtig machen wollten. Jedenfalls die Soko tappte da vollkommen im Dunkeln. Irgendwann wurden dann auch mal blutverschmierte Taschentücher gefunden. Und diese blutverschmierten Taschentücher, das kann man auch alles nachlesen, es gibt Quellenangaben in dem Buch, die wurden erst 2 Jahre danach im Labor untersucht, ohne Ergebnis. Und ja, wie gesagt, die tappten da vollkommen im Dunkeln, haben zwar viel gemacht, abgesperrt, befragt, Zeugen und so weiter, aber es blieb dabei, jemand wurde erschossen, ein anderer schwer verletzt und die Täter konnten unerkannt fliehen und man wusste nicht, wer
und
das
wenn
war.
Sie, und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja. Und das war's, oder was?
Nee, es geht hier noch weiter.
Ja, das frage ich mich jetzt.
Ja, und das
irgendwann,
das Ganze,
irgendwann muss doch jetzt mal irgendwas passiert sein, wo man sagt, ja Moment, da kommen wir jetzt auf eine Spur, oder?
Das ist jetzt der erste Teil, so die, dass man so sagt, was ist damals...
Nochmal ganz kurz, wann ist das passiert?
Das war 2007, am 25. April.
Habe ich überhaupt nichts von mitbekommen.
Doch, das hast du, ganz sicher. Und zwar, das ist jetzt so der erste Teil. Hast du so verstanden, was da so grob passiert ist? So der nackte Fall. Jetzt erstmal, was die Polizei zu dem Zeitpunkt wusste. Ja. Nicht viel.
Ja.
Dann gab es eine heiße Spur. Eine ganz heiße Spur. Eine DNA-Spur.
Ja.
Und die Presse hat diese DNA-Spur später benannt als das Phantom von Heilbronn.
Okay.
Weil diese DNA-Spur, die da gefunden haben, die tauchte in der Datei mehrmals auf. Also die Polizisten, die das quasi untersucht haben, die müssen sich gedacht haben, ach nein, nicht schon wieder dieses Phantom. Und zwar gibt es eine DNA-Spur von 1993 bis 2008, also noch ein Jahr danach, gab es auch noch Fälle, ich glaube 40 Tatorte, wo diese DNA-Spur von einer Frau gefunden wurden. Ja, die unterschiedlichsten Sachen. Mal wurde irgendwie ein Rentner überfallen, mal wurde ein Geschäftsinhaber ermordet.
Okay. Dann aber, man wusste nur, es ist eine DNA, die einer Frau gehört.
Genau.
Aber man kannte diese Frau nicht.
Nein.
Man wusste jetzt nicht, wer das ist.
Man wusste absolut nicht, wer das ist. Bei dieser DNA-Spur, was man da untersuchen kann, da wird ja auch nicht... man könnte ja da mehr von ableiten, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen darf man da, glaube ich, nur Geschlecht ableiten.
Ach, wieso? Was könnte man da noch ableiten?
Du könntest, glaube ich, auch Augenfarbe, Haarfarbe,
ehrlich?
So ein bisschen so die Herkunft.
Ach, krass.
Ja, ja, man kann aus einer DNA-Spur relativ viel ablesen, aber das ist alles nicht erlaubt in Deutschland. Jedenfalls, diese DNA-Spur, das war entweder, also es gab DNA-Spur an einer Schule, wo eingebrochen wurde, ein Kiosk, was überfallen worden ist, eine Frau, die umgebracht worden ist, in Bayern, in Österreich, in Hessen, das allerunterschiedlichste, an irgendwie so einer Drogenspritze in einem Park, überall hat man diese DNA-Spur von dieser Frau gefunden. Und das
Phantom.
Das Phantom von Heilbronn. Und das war, entweder war das eine Frau, die drogensüchtig war und mit kleinen kriminellen Sachen quasi sich ihre Sucht finanziert hat, oder es war eine Berufskriminelle, ein Profikiller, aber warum hat dann dieser Profikiller so viele Spuren hinterlassen? Überall hat man diese Spur dann halt
vielleicht
gefunden.
Vielleicht wollte die ja, dass die Spuren hinterlassen werden.
Ja. Nee, wollte man nicht.
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
Wollte man nicht. Und diese Frau...
Aber ist es ja mittlerweile wirklich so, du kannst, glaube ich, mittlerweile, diese DNA-Techniken sind so fortgeschritten. Ich meine, 2007 ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her.
Ja.
Aber ich glaube, mittlerweile kannst du eigentlich gar nichts mehr machen, ohne dass nicht sofort irgendwie DNA-Fingerprint irgendwo erkennbar ist.
Man hinterlässt viele Spuren, ja, das stimmt. Ja, aber diese Frau, die seit 1993... insgesamt irgendwie 40 Spuren an Tatorten hinterlassen hat, die ist dann tagsüber in Heilbronn und erschießt eine Polizistin und versucht einen zweiten Polizisten zu erschießen.
Okay.
Irgendwas passt da nicht zusammen.
Ja.
Und jetzt komme ich zum dritten Paket.
Ja.
Und das heißt, so war das auch in dem Buch, das Wattestäbchen-Desaster.
Okay.
Und zwar haben dann auch ein paar Polizisten sich irgendwie gedacht, hier stimmt was nicht. Das kann irgendwie nicht sein. Aber die im Labor und Gutachter, die haben gesagt, nein, die DNA-Spur ist echt. Das ist
falsche Fährte.
Es ist keine falsche Fährte. Die Fährte ist echt, die Spur ist echt, aber es ist eine sogenannte, das hat man später erst rausgefunden, eine sogenannte Trugspur. Und zwar haben die dann herausgefunden, dass immer, wenn Wattestäbchen benutzt werden, um diese DNA-Spur aufzunehmen, von einer bestimmten Verpackung, von einer bestimmten Charge, taucht immer an dieser Spur diese DNA von dieser Frau auf. Und man hat dann später herausgefunden, die Firma, die diese Wattestäbchen hergestellt hat, die Verpackerin.
Ach du Scheiße.
Das war die Frau.
Das ist nicht dein Ernst.
Ja.
Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ich hätte jetzt vielleicht noch gesagt, dass irgendeiner immer versucht, eine andere Spur zu legen. Ne?
Nein. Also,
nein.
Du musst dann auch mal vorstellen.
Nein. Ja. Moment. Das heißt, immer da, wo die Spuren aufgenommen haben, haben die das mit diesem Wattestäbchen, wo die Frau in der Firma ihre DNA dran gelassen hat. Ja.
Also,
aber mal ganz kurz.
Ja.
Polizei-Wattestäbchen, die dazu da sind, um DNA-Spuren am Tatort aufzunehmen, die müssen doch total steril hergestellt werden. Das kann doch nicht sein.
Ja.
Ich meine, die gehen doch nicht in den DM-Markt und holen sich da irgendwie so Ohrwattestäbchen.
Nee, die werden halt speziell angefertigt und diese Firma stellt die auch her zu diesem Zweck, um DNA-Spuren aufzunehmen. Und die Polizei kauft natürlich solche Dinge ein oder andere wahrscheinlich auch, die vielleicht medizinische Untersuchungen machen oder irgendwas. Aber das muss natürlich steril sein. Steril heißt aber nicht frei von DNA-Spuren und jedenfalls eine absolute Katastrophe, dass die Polizei diese Wattestäbchen benutzt hat. Vielleicht war das eine Packung von 500 Stück, die dann mal zentral bestellt worden sind und an unterschiedlichen Polizeistationen oder Landeskriminalämter oder was auch immer. Jedenfalls von dieser großen Packung wurden insgesamt 40 Mal an Tatorten etwas untersucht und immer wurde die gleiche DNA-Spur
aber
gefunden.
Moment. Vielleicht
war
diese Frau aus dem Labor die Täterin.
Nein, natürlich war die nicht die Täterin. Die Frau, die hat bei einer Firma gearbeitet, die dieses
vielleicht war das nur ihr Alibi. Ja, ich habe hier die Wattestäbchen eingepackt.
Nee, Stefan, ganz im Ernst, es war sie nicht. Das ist auch zu Ende ermittelt.
Ja,
okay. Die hat damit nichts zu tun.
Ja, ich wollte hier nur mit so genialen Gedanken irgendwie so nochmal die Polizei.
Ich glaube, die Bild-Zeitung war es. Die hat dann ganz hämisch getitelt als Überschrift mit einem Bild von der Person, stand irgendwie, diese nette Omi ist das Phantom von Heilbronn.
Geil, ehrlich?
Ja, ja. Und du musst dir mal vorstellen, so als diese ganzen Fälle, wo die, das waren ja 40 Spuren, alle komplett natürlich ruiniert die Fälle.
Ja, ja.
Ne? Und auch dieses...
Ey, ein Skandal!
Ja. Ja.
Ein Desaster.
Ja, das Wattestäbchen-Desaster.
Diese Firma
so steht's.
Ich hoffe, diese Firma ist pleite gegangen.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ich hoffe, diese Frau endet in Rentenarmut. Obwohl, nein. Ich meine,
brisant.
Aber die kann ja auch nichts dafür,
also,
denke ich mal, oder? Die kann ja auch nichts dafür.
Ich glaube, das war eine Verkettung von mehreren Sachen. Die Firma hat die, glaube ich, auch gar nicht hergestellt zu diesem Zweck. Die sollten schon steril sein, aber steril heißt jetzt auch nicht frei von DNA. Also schon für medizinische Zwecke, aber nicht unbedingt, um solche Beweise in der kriminaltechnischen Untersuchung durchzuführen. Die haben aber wohl doch irgendwie bei Packungsbeilagen und Beschreibungen behauptet, das wäre frei von DNA. Also da haben viele ganz schöne Fehler gemacht. Aber dass das auch so lange gedauert hat, bis die da mal auf die Idee kommen, dass das vielleicht eine Trugspur ist. Und also haben die sich absolut blamiert.
Geile Sache. Und jetzt, wer hat jetzt die Bullen umgebracht?
Ja, ich bin immer jetzt noch am Päckchen 3.
Ja.
Das LKA, das Landeskriminalamt, hat dann quasi den Fall weggenommen von der, ich sag mal, kleineren Behörde, von der Polizei Heilbronn. Ja. Und die haben gesagt, ihr macht jetzt hier nichts mehr, wir machen das jetzt. Das ist ja eine absolute Katastrophe, was ihr da gemacht habt.
Ja.
Und
quasi im Vergleich, in Amerika wäre das jetzt so hier,
FBI macht
die FBI
jetzt
kommt jetzt und drängelt dann die Sheriffs da alle raus. Ne?
Ja, so ungefähr.
Ja, genau. Okay. Ja.
Und Soko Parkplatz wurde dann aufgelöst und das LKA hat dann gesagt, hier, wir machen jetzt hier mal richtig, aber weit gekommen sind die auch nicht. Die hatten auch ganz schnell keine Ahnung, wer es gewesen sein könnte. Irgendwie haben die dann mal gesagt, ja, auf diesem Parkplatz waren ja auch, da haben ja auch in Wohnwagen Roma und Sinti Personen gewohnt. Hat das vielleicht damit was zu tun? Und haben sich dann darauf auch so ein bisschen versteift. Es gab dann auch eine Sendung, Aktenzeichen XY, wo das dann auch nochmal Thema war, wer hat was gesehen, Zeugenaufrufe, es wurde 300.000 Euro Belohnung für die Ergreifung, der Täter wurde ausgelobt, sehr, sehr hoch und trotzdem gab es keine entscheidenden Hinweise.
Ja.
Und die ermittelnden Beamten haben dann auch gesagt, das lässt darauf hinschließen, dass das Täter mit Ehrenkodex sind. Wenn man schon so eine hohe Belohnung auslobt und trotzdem keine Hinweise bekommt. Deswegen hat sich das dann noch so verdichtet hier mit.
Ja,
Roma und Sinti, die waren das bestimmt.
Mhm.
Und das war alles noch, ja, das war dann 2008. 2008 haben die dann erst herausgefunden, dass diese DNA-Spur ein Trugschluss war, eine Trugspur war. Und dann hat es noch gedauert bis zum 4. November 2011.
Ja.
Also ein paar Jahre, nichts passiert. Keine Spur, nix.
Ja.
Und jetzt komme ich zum letzten Punkt. Hast du bis zu dem Punkt jetzt noch Fragen?
Ich habe das nicht ganz verstanden. Diese Fährte da zu den Sinti und Roma, war die gelegt von den ursprünglichen Tätern? Oder?
Nee, das LKA hat die Untersuchung dann weiter fortgeführt oder die haben übernommen und haben dann nochmal von vorne angefangen, weil man musste ja von vorne anfangen und die haben gesagt, ja, auf dieser Festwiese, auf diesem Festplatz, da waren ja auch Campingwagen, da waren Roma und Sinti-Personen drin.
Aber es waren nur Vermutungen, es war jetzt kein Beweis.
Nee, Beweise gab es überhaupt nicht. Ne? Die haben da nur vermutet, in diese Richtung haben die halt stark ermittelt, weil die konnten sich nicht vorstellen.
Okay, meine Frage ist, als Polizeibeamter würde ich sagen, okay, diese DNA-Spur fällt weg, die angeblich überall auch noch in anderen Fällen auftaucht. Mhm. Ne? Also das Phantom fällt weg.
Mhm.
Das heißt, wir müssen von der eigentlichen Tat ausgehen, nur wo die Polizisten erschossen werden und die Knarren sind weg. Ja. Da hätte ich jetzt gesagt, die wollten doch offensichtlich sich die Knarren holen.
Es ging um die Pistolen unter anderem, ja. Die Pistolen waren ein großes Motiv.
Und dann ist
Motiv.
Doch die Frage, wer braucht denn diese Knarren? Da wäre ich jetzt, in die Richtung wäre ich gegangen.
Ja.
Oder?
Ja. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Warum nehmen die Pistolen
genau,
mit?
Oder es geht darum, dass sie sich rächen wollten. Dann hätte ich so die Biografien der Polizisten mir angeguckt, so wen die vielleicht mal irgendwie eingeknackt haben, eingebuchtet oder sonst was. Dass das dann so eine Art Rache war.
Oder was könnte sonst das Motiv sein? Polizisten?
Polizisten, ja, Rache an den Polizisten.
Wieso Rache an den Polizisten?
Ja, weil die Polizisten vielleicht irgendwann mal irgendwie eine Führerscheinkontrolle gemacht haben, einem Typen den Lappen abgenommen haben oder einen eingebuchtet haben oder sowas. Und da hätte ich jetzt mal
geguckt. Und denkt man nicht so persönlich, dass es nicht persönlich um die Polizisten ging?
Weiß ich nicht. Du meinst, das hat gar nichts mit deren Stellung als Polizisten zu, dass das vielleicht irgendwelche...
Doch, mit der Stellung als Polizisten, aber nicht mit der Person selbst. Sondern mit dem, was sie darstellen, quasi.
Ach so, den Staat.
Genau.
Kann natürlich auch sein. Aber alles Vermutungen.
Ja.
Toll.
Es waren
die haben die Polizei wahrscheinlich auch gemacht. Sind sie aber nicht weitergekommen.
Die sind nicht weitergekommen.
Ja.
Bis zu diesem Tag, 4. November 2011.
Ja.
Dann wussten sie auf einmal, was los war.
Was war denn da los?
Der NSU-Schock. 4. November 2011.
Ach, die Nummer. Ja. Schäpe oder was?
Genau. Und zwar...
Ach, da ist das, so ist das alles ans Licht gekommen.
Die
damals.
Die waren's, ja.
Dann diese Döner, oder wie ging's dann weiter? Waren das die Dönermorde oder was? Ja. Ich weiß nicht.
Du sagst das jetzt genauso, wie das die Presse quasi auch gesagt hat.
Da muss ich mich entschuldigen, weil das ist despektierlich.
Ja, absolut.
Das ist wirklich despektierlich. Mhm.
Aber man hat das noch so drin, weil das auch damals so die Runde gemacht hat.
Ist wahrscheinlich sogar Unwort des Jahres geworden. Oder so.
Nee, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Andere haben über Türkenmorde gesprochen.
Erzähl nochmal ganz kurz.
Wir reden jetzt über den 4. November 2011. Da gab es einen Banküberfall. In Thüringen, das müsste in Erfurt gewesen sein, und es gab einen Banküberfall und die Polizei wurde gerufen und die Täter flüchten mit einem Wohnmobil und die Polizei ist denen auf den Fersen, das Wohnmobil hält an, es gibt so einen ganz kleinen Schusswechsel und dann fallen zwei Schüsse, die Täter bringen sich um und das Wohnmobil geht in Flammen auf. Dann das Wohnmobil brennt ein bisschen, die Feuerwehr kommt, Polizei und so weiter, und die machen dann quasi die Untersuchung, gucken, was da los ist und sehen dann halt quasi die beiden Bankräuber, die tot sind, gucken sich dann da ein bisschen um und finden die beiden Dienstwaffen von den ermordeten Polizisten aus Heilbronn.
Okay.
Ja, mit Nummer, mit allem. Und da müssten sie sich gedacht haben.
Das ist die Verbindung.
Da müssen sie sich gedacht haben, das gibt's doch nicht. Hier sind die beiden Waffen. Und finden dann auch noch die Waffe, eine Cesca, aus der Mordserie, die die Presse als Dönermorde bezeichnet hat.
Ach,
die Cesca-Mordserie.
Ja, ich kann mich da so dunkel dran erinnern. Ja,
weil die haben nämlich auch an dieser Cesca-Serie, es wurden immer welche mit dieser Waffe umgebracht, bis auf die Polizistin, die wird mit einer anderen Waffe umgebracht. Dann hätte man das vielleicht irgendwie verbinden können. Und das war dann halt quasi... ja, der NSU wurde dann enttarnt, aufgedeckt. Man hat Bekennervideos gefunden, die Schäpe hat die Wohnung in Zwickau in Brand gesetzt. Da hat man DVDs gefunden mit Bekennervideos, das sind diese berühmten Paulchen Panther Videos, die da gemacht haben.
Ja.
Darin, in diesen Videos verwenden die Fotos vom Tatort, die selber gemacht haben, Ausschnitte vom Fernsehen, wo man die Polizisten sieht. Die Dienstwaffen werden in den Videos vorgeführt wie Trophäen und... Ja, und was danach halt in Deutschland dann alles passiert ist, das ist ja wohl bekannt.
Ja.
Aber die Ermittler müssen halt gedacht haben, das ist ja unglaublich, wir haben die Dienstwaffen von den Polizisten
bekommen.
Ach so,
das heißt mit diesem, wo die dann dieses Wohnmobil gestoppt haben nach dem Banküberfall, da sind dann überhaupt erst die Morde aufgeklärt worden, die
genau.
In Köln begangen wurden da, diese Bomben und so.
Genau, ne? Genau. Es gab drei Bombenanschläge. Okay. Drei Bombenanschläge gab es.
Ja.
Einer davon war in Köln. Es gab 15 Banküberfälle, alle irgendwie in der Nähe von Erfurt, Zwickau. Und es gab 10 Mordanschläge. Das ist quasi die, von denen man weiß, die Strafakte von den drei Personen, die von diesen drei NSU-Leuten. Und die haben das alles in ihren Bekenner-DVDs festgehalten und die haben die auch gefunden in der Wohnung, konnten das dann halt auch rekonstruieren und es gingen dann halt auch 10 DVDs wurden an Pressestellen Behörden geschickt per Post, nachdem quasi die Zelle enttarnt war, das Haus angezündet worden ist, Chäpe auf der Flucht war, sich irgendwie nach 4 Tagen gestellt hat. Und in dem Bekennervideo, das heißt Deutschland-Tour, sieht man, geben die quasi zu, wen die alles umgebracht haben. Und da gab es noch eine zweite DVD, Paulchens neue Streiche. Und da haben die gesagt, so, jetzt fangen wir an mit Angriff auf Polizisten und andere Funktionsträger.
Die sind
von
ja auch schön doof eigentlich, dass die dann diese ganzen Videos da
das sind Terroristen.
Herstellen und sich alle diese ganzen Beweise, das ist ja alles, die werden ja total aufgeflogen.
Stefan, das sind Terroristen, die verfolgen ja politische Ziele und wollen natürlich auch sich dazu bekennen und quasi damit etwas in Anführungszeichen bewirken.
Ja, gut.
Die haben eine andere Intention als der Ted Bundy.
Deshalb auch
Bekennervideos.
Ja, und deshalb dann auch der Selbstmord, ne?
Ja, damit.
Nach dem Motto, wenn wir gefasst werden, bringen wir uns um.
Genau, genau. Andere, die wollen ja auch, dass andere ihrem Beispiel folgen.
Weil die ja wussten, ja, aus der Nummer kommen wir eh nicht mehr raus. Weil wenn die uns kriegen, dann sind wir eh dran, oder?
Ja, genau. Und das hat ja dann auch nochmal Symbolkraft. Der deutsche Staat, der kann uns nur bis zu einem bestimmten Punkt verfolgen und wir entscheiden selber und bringen uns dann um, statt vor Gericht zu stehen. Die Chäpe hat sich halt nicht umgebracht.
Und da war ja dann lange die Frage, welche Verbindung hatte sie zu den Leuten?
Ja, aber das wurde
Ende,
ja...
Und das Ende kennen wir ja.
Das wurde ja gerichtlich alles geklärt.
Genau. Und wie war das Ende?
Ja, sie wurde verurteilt.
Lebenslänglich, ne?
Ja, Beihilfe zum Mord und in so und so vielen Fällen, terroristische Vereinigungen, mitgehangen, mitgefangen.
Tja.
Auch wenn sie nicht den Abzug gedrückt hat. Die war ein vollwertiges Mitglied. Die wusste über alles Bescheid.
Und ich als Jurist, wenn man das nachweisen kann, dann ist es tatsächlich auch gleich zu bewerten. Das muss man an der Stelle sagen. Es gibt sogar Fälle, wo der Hintermann noch stärker bestraft wird als derjenige, der ausführt. Gibt's sogar auch.
Ja. Und später hat man dann auch noch beispielsweise Mietverträge von einem Wohnmobil zu dem Zeitpunkt, wo das in Heilbronn war, und die haben dann festgestellt, die haben sogar die Polizisten, die die Straße dann kontrolliert haben, nach dem Mordanschlag auf die Polizisten, haben dann sogar das Kennzeichen von denen notiert. Die sind quasi dann an der Polizei vorbeigefahren und die haben das aufgeschrieben und hätten auch mal ruhig in die Richtung, das waren Chemnitzer Kennzeichen, Wohnmobil, und die haben ja sowieso an die
Und die sind, nachdem die Polizei dann da vor Ort stand und das alles abgesperrt hat und untersucht hat, sind die dann währenddessen da vorbeigefahren?
Ja, die sind jetzt nicht am Tatort vorbeigefahren, aber die Polizei hat natürlich großflächig kontrolliert und auch an den Zufahrtsstraßen, Autobahnen, Stichproben gemacht, aufgeschrieben, welche Autos fahren dann da lang, um später, das war ein Riesenwust auch an Daten, und in Heilbronn waren die auch total überfordert, damit das irgendwie zu sichten. Nur nachher passt dann eins zum anderen.
Also die hätten sogar die eigentlich gehabt.
Naja, was heißt, die hätten die gehabt?
Ja, das Nummernschild war ja bekannt.
Ja, du musst dir das so vorstellen.
Ja, gut,
das es ist dieser Mordanschlag. Und dann heißt es dann, wir kontrollieren die Autobahn, die Zufahrtsstraßen, und wir schreiben auf. Und wenn einem was auffällt, wird kontrolliert. Ja, und dann fährt dann ein Wohnmobil mit so zwei Typen dran. Und du schreibst das Kennzeichen auf. Ja, da wird nie wieder eine Verbindung versucht. Diese Akten, diese Zettel, die waren irgendwo in einem Ordner, in einem fetten Karton im Keller. Und später haben die da mal geguckt, ach, die haben sich hier ein Wohnmobil gemietet in dieser Zeit mit Chemnitzer Kennzeichen.
Ja.
Komm, lass uns mal im Keller gucken, ob die da, und dann sieht man, ja, haben wir aufgeschrieben. 20 Minuten nach dem.
Krass.
Ja.
Ja, ist halt wahnsinnige Daten und so, ja. Klar.
Und in diesem Wohnmobil hat man dann insgesamt 8 Waffen gefunden, 2-mal diese Dienstwaffen aus Heilbronn. Dann noch Proviant, irgendwelche Alltagsgegenstände, dann auch 2 Exemplare von den Bekennervideos. Die hatten die immer dabei, dass die halt, wenn sie nicht mehr weiterkommen, dass quasi noch ihr Zeugnis ablegen können.
Ehrlich?
Ja, weil das ist ja politisch motiviert. Die wollen ja damit irgendwas.
Was wollten die eigentlich? Ich weiß das gar nicht mehr so richtig.
Ja, Nazi-Terror.
Die wollten die quasi Nazi-Herrschaft in Deutschland.
Ja, die waren, das waren Neonazis, Rechtsradikale, die Jagd auf Ausländer gemacht haben, Sprengstoffanschläge gemacht haben, später dann halt auch diese zweite Phase, dass die Repräsentanten des Staates angegriffen haben. Die haben dann zwar damit aufgehört, aber man vermutet halt auch, dass die erstmal weiter im Untergrund gelebt haben, weil die nicht wussten, was dieser Polizist noch weiß, der das ja überlebt hat. Vielleicht hat er die erkannt, vielleicht sind die denen ganz dicht auf der Spur, deswegen haben die sich erstmal bedeckt gehalten. Mhm. Die wussten ja nicht, dass die gar keine Ahnung hatten, um wen es sich da handelt. Und diese drei Personen, die waren ja seit, das waren ja bekannte Neonazis, die waren ja auch in diesem sogenannten Thüringer Heimatschutz, ja. Ende der 90er schon aktiv, haben, ich sag mal von,
aber von der Seite aus sind die nie auf denen auf die Schliche gekommen. Nein.
Die haben dann nie.
Ich meine, da gab es doch V-Männer und sowas.
Ja, aber die haben nie.
Die erzählen die doch über ihre Taten in der Szene.
Ja, aber die sind halt verschwiegen. Diese Ceska-Mord.
Aber die V-Männer, die müssen das doch dann weitergeben.
Ja, was die müssen und was die wirklich tun, die werden halt.
Die sind dann meistens selber voll die Nazis.
Ja, genau, natürlich.
Ehrlich?
Ja, aber selbstverständlich.
Ja, und warum sind das dann V-Männer? Ich denke, die müssen da Informationen weitergeben.
Ja. Mit den V-Männern, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, da müssen wir uns auch nochmal intensiv.
Da musst du mit mir nochmal ein ernstes Wörtchen reden.
Ja, das stimmt. Aber
dass die wahrscheinlich selber meistens da in der Szene mit voll drin hängen und so. Ne?
Aber V heißt ja Vertrauen, ne? Und diese Verfassungsschützer und andere.
Ich dachte, V heißt Verbindungsmann.
Vertrauensmann.
Echt?
Heißt
Achso, okay.
Ja.
Ja.
Ich gucke das nochmal gerade nach.
Ja, aber interessante Story. Da war wohl auch der Staat hat da auf ganzer Linie teilweise zumindest versagt.
Ja, kann nicht teilweise, komplett auf ganzer Linie.
Ehrlich?
Ja, natürlich.
Das ging los mit den Wattestäbchen.
Nee, das passt ja alles zusammen. Es ist,
wo hat denn der Staat da versagt? Ich meine, wie soll der denn auf die Schliche kommen?
Also ganz klar, pass auf. Es gab diese rechtsradikale Szene in Thüringen, die es auch immer noch gibt, aber damals, Ende der 90er Jahre, dieser Thüringer Heimatschutz, der wurde beobachtet von den Behörden, vom Verfassungsschutz, von der Polizei, die haben auch Straftaten
ist
begangen.
Ist heute übrigens die AfD, ne? Nein, war ein Scherz.
Ja. Die haben auch Straftaten begangen, die haben Sprengstoffattrappen gebaut, haben die deponiert, haben quasi alles Mögliche, haben auch Sprengstoff gesammelt, nicht nur Attrappen dann halt gemacht, sondern halt auch quasi die wurden radikaler und man merkte halt, da ist was im Gange. Und die wurden halt auch beobachtet und haben dann.
Da hätten die doch schon längst eingreifen müssen eigentlich, oder?
Wollten sie auch und haben dann quasi auch eine Razzia gemacht in den Wohnungen, haben eine Garage durchsucht, um Sprengstoff zu finden, haben auch was gefunden, aber haben dann diese Leute, diese drei Personen, um die es geht, haben sich quasi durch die Lappen gehen lassen und dann haben die Folgendes gemacht, sind halt in den sogenannten Untergrund gegangen, waren von der Bildfläche verschwunden und der Staat war nicht in der Lage, die zu finden. Und die waren in Zwickau und haben da quasi dann gesagt, wir wurden durch Freunde und Helfer und so weiter dann halt auch unterstützt, finanziert. Im Untergrund zu leben kostet Geld. Ne?
Okay.
Haben quasi ihre Taten geplant und haben dann...
Was heißt denn im Untergrund leben? Wohnen die dann in so einer Kanalisation oder was? Das hört sich mal so an.
Du lebst im Untergrund, wenn der Staat nicht weiß, wo du bist.
Also die melden sich dann von der Wohnung ab oder was?
Ja, also die waren mit Sicherheit nicht im Einwohnermeldeamt und haben ihren Ausweis hingelegt und gesagt, also die hatten dann natürlich auch, die waren für den Staat unsichtbar. Die haben dann auch über andere Identitäten, über andere Namen haben die sich dann Wohnungen angemietet oder haben diese Wohnmobile gemietet. Die sind ja auch in Urlaub gefahren. Also die haben sich ja nahezu unbehelligt bewegen können und der deutsche Staat war nicht in der Lage, diese drei Leute, die man sucht, wegen Taten, die es damals dann schon gab, und haben die dann auch nicht in Verbindung kriegen können mit dieser Ceska-Mordserie, wo ich glaube, ein griechischstämmiger Mann war das und sonst waren es türkischstämmige Männer, die halt umgebracht worden sind mit der gleichen Mordwaffe. Die haben immer gesagt, ja, das sind hier Rivalitäten oder Familienfäden oder so und haben nicht einmal darüber nachgedacht, dass das diese, dass es aus dem rechtsradikalen Spektrum sein
was
könnte.
Was eigentlich auch schon skandalös ist, finde ich.
Ja.
Dass so professionelle Ermittlungsinstitutionen, dass die einfach mal so raushauen, ja, das sind Clans-Geschichten und überhaupt keine Gedanken machen, was es sonst noch sein könnte, oder?
Ja.
Und, also, das finde ich schon.
Und dann gab es dann natürlich noch so Aktionen wie so eine Woche, nachdem sich die Zschäpe gestellt hat, dass dann in Köln beim Bundesamt für Verfassungsschutz Akten durch den Schredder wandern. wo.
Ach krass, ja. Das habe ich damals auch noch mitbekommen, ja.
Dann hieß es irgendwie, ja, die Akten hätten wir uns eigentlich gerne nochmal angeguckt, was V-Männer gesagt haben, was der Verfassungsstaat, ja, sorry, haben wir geschreddert.
Ja,
ja.
Super.
Da wurde dann ganz schnell der, quasi der Auftrag gegeben ans Archiv, bitte die und die Akten schreddern, und es wurde irgendwie nachgefragt auch, ja, aber wieso, warum, ja, es ist alles geklärt, die brauchen wir nicht mehr. Und dann waren sie weg.
Tja.
Ja, so war das damals.
Ja, ja, Micha, das, da muss ich jetzt nochmal, das muss ich erstmal sacken lassen.
Ja.
Und werde das jetzt bei einem Gläschen Rotwein machen. Aber jetzt, nachdem wir hier die Mikros ausmachen, muss ich da nochmal ein Gläschen Rotwein trinken und nochmal drüber nachdenken.
Um diesen schweren.
Diesen skandalösen Fall nochmal sacken zu lassen. Ja. Und was da alles falsch gegangen
ist. Wir können da auch gerne noch mal weiter drüber reden.
Übrigens, sehr geile Überschrift, damals Prozessauftakt Beate Zschäpe, wo die dann so total schick mit Jackett und so ins Gericht kam. Ne? Haben die so ein Foto gemacht und dann war diese abgebildet in der Bildzeitung, Titel, der Teufel hat sich schick gemacht.
Die Bildzeitung.
Die Bildzeitung, ja. Immer wieder geil. Ja. Die Bildzeitung. Tja.
Ich weiß es nicht. Erzählen die hier was von Dönermorden und so. Und später wollen
die.
Dann,
die hacken, die haben kein System. Die hacken auf allen.
Genau.
Die hacken auf allen rum.
Alles drauf, was Schlagzeilen und Auflage macht.
Da gibt es kein links, kein rechts, kein oben. Da wird Hauptsache Quote.
Und dann wollen die beiden.
Hauptsache hier.
Auflage. Und dann wollen die dann bei Gericht den großen Aufklärer, ne? Und wir fragen danach und so weiter. Was bedeutet das für den Staat und für die Gesellschaft? Und wir klären auf, ne? Von wegen. Die wollen einfach nur.
Eins ist klar,
billige,
ohne Bildzeitung wäre Deutschland längst keine Demokratie mehr. Die Bildzeitung ist der Aufklärungsfaktor Nummer 1.
Ja, okay.
Ohne Bildzeitung wären wir alle
das
nichts.
Das ist gewagt, die These, Stefan. Ja.
Nein, war auch nicht so ganz ernst gemeint.
Ja.
Aber
wir müssen aufpassen.
Micha, sollen wir noch einen Song spielen?
Das sind brisante Sachen, ja. Ja, du mach einen rein.
Also, ich habe eine coole Idee.
Ja.
Wir spielen noch einen coolen Song, den du vorgeschlagen hast.
Ja.
Und der heißt Moment, ich muss ja kein Englisch mehr. Der Song heißt What Difference Does It Make? Heißt das so?
Ja.
Ehrlich?
Ja.
Von The Smiths. Kannst du da vielleicht noch zwei Wörter zu sagen?
Nee, da eigentlich nicht so viel.
Echt nicht?
Und ich hab da auch jetzt nicht so viel.
Okay. Und damit lassen wir den Crime Talk ausklingen und danach sagen wir nochmal ganz kurz Tschüss.
Okay.
Und
so machen wir das,
erst nochmal sacken lassen und den Song
alles klar.
Im Ohr zerfließen lassen. What difference does it make von The Smiths?
Jetzt haben wir diesen Übergangssound vergessen. Ist nicht so schlimm, oder?
Ist nicht so schlimm.
Ja.
Heute ist eh alles anders. Crimeig. Heute ist alles so crimeig. Michael Boy. Wir haben auch extrem wenig gelacht, diese Folge. Kann das sein?
Ja, aber wir mussten auch so ein bisschen aufpassen, dass wir dann nicht so ins abgleiten.
Ja, vor allen Dingen, es gab auch nichts zu lachen.
Ne, weil wir haben ernste
Themen. Diese Folge sind Menschen gestorben bei uns.
Ja, ja.
That's not funny.
Und vielleicht unterstreicht man nochmal sämtliche Formen von Gewalt motiviert aus politischer Form oder auch der Ted, der war ja nicht politisch motiviert, sondern war halt einfach geisteskrank.
Also geisteskrank
und
Trieb.
Wir lehnen sämtliche Formen von Gewalt ab. Wir sind gewaltfreie Pazifisten und stehen für Zwischenmenschlichkeit und Freundschaft.
Und trotzdem finden wir Crime irgendwie voll geil.
Stefan, jetzt habe ich es gerade versucht, nochmal zu retten hier.
Sorry, tut mir leid. Ich habe auf jeden Fall, mein Fazit von heute ist, ich werde nie wieder Wattestäbchen benutzen. Weil ich Schiss habe, dass ich dann irgendwann als Phantom bei irgendeinem Tatort auftauche.
Das ist der
irgendwann so
der Oropax.
Der Oropax-Mörder aus dem DM.
Ja, was machst du jetzt dann mit deinem
harmloser
mit deinem Ohren? Hansel. Was machst du mit deinem Ohrenschmalz denn jetzt?
Keine Ahnung.
Wie kriegst du den raus? Hast du da so einen Saugmechanismus oder?
Vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht probierst du mal mit einem Staubsauger.
Aber
keine Ahnung.
Wattestäbchen werden ja auch demnächst verboten.
Ehrlich?
Von der EU, weil das Plastikmüll. Um dem Plastikmüll Herr zu werden, wird man so ein paar Dinge verbieten. Unter anderem Wattestäbchen gehört dazu.
Ich dachte, die verbieten das, weil zu viele Phantommörder auftauchen. mit ihren ja, genau. Wattedehnarstäbchen.
Wir müssen Watte. Ja, aber ich denke mal,
Schluss machen. Genau.
Für solche Fälle wird es, glaube ich, noch weiterhin Wattestäbchen geben. Und ich glaube, da ist auch die Polizei mittlerweile so sensibilisiert, das darf nicht mehr vorkommen, dass die da nochmal solche verunreinigten. Aber es wird wieder vorkommen.
Ehrlich gesagt, man kann sich nicht 100%. Also das davor. Bestätigt auch mal wieder, dass die Bullen sowas von doof sind. Also ganz ehrlich, ey, wenn ich irgendwie an 17 verschiedenen Tatorten, die an völlig unterschiedlichen Stellen
40
ja. dieselbe Frau auftaucht, da stelle ich mir doch irgendwann mal die Frage, ja, Moment mal.
Einmal hier.
Was habt ihr eigentlich für Wattestäbchen
sowas
in der Tasche?
Sowas wie Bäckerei überfallen, Schule eingebrochen, Mord und Totschlag. Genau.
Da stelle ich mir doch irgendwann die Frage, ja mal. Was sind da eigentlich für Wattestäbchen, oder?
Irgendwann haben die sich die Frage auch mal gestellt.
Ja. Aber bei denen dauert das immer ein bisschen länger, weil die müssen zwischendurch noch viel Kaffee trinken und Leberwurstbrot essen.
zwischen 93 und 2008. So lange waren diese Stäbchen.
Ich sag ja.
Wieso benutzen
die Bullen müssen Leberwurstbrot essen.
Wieso benutzen die denn 15 Jahre lang die gleichen oder aus einer Packung diese Wattestäbchen? Die mussten doch schon längst.
Ja, da siehst du mal, dass die alle nichts zu tun haben. Ja. Da passiert ja nichts.
Ja, die kaufen.
Alle Jahre passiert da mal ein Mörtchen.
Die kaufen für 30 Jahre Wattestäbchen ein.
Ja. Hammer.
Und dann sind die, naja.
Wusste gut. gar nicht, dass DNA-Spuren so lange an Wattestäbchen auch halten.
Mhm.
Ich dachte irgendwie, die sind nach, was weiß ich, 5 Wochen verflogen.
Ja, nee, das hält sich.
Also ich weiß jetzt gerade zufälligerweise, dass die längste DNA, die jemals entdeckt wurde, die sich also
von einem Mammut hast du schon mal erzählt,
die sich am längsten gehalten hat, wurde in einem ewigen Eis entdeckt und die war 25.000 Jahre alt.
Hast du erzählt, Folge 4.
Genau, und länger kann man DNA kann sich nicht.
Ja, kann man nachhören.
Aber das würde ja passen.
Das kann man jetzt nachhören. Das war Folge 4, Minute 23, wenn ich mich nicht täusche.
Sehr geil aufgepasst. Michael, du bist der geilste Typ der Welt. Es war wieder wunderschön mit dir zu reden. Und deshalb würde ich sagen, so langsam.
Ist Ende, ja.
Lassen wir das ausklingen. Wir sind auch echt.
Es war auch anstrengend. Es war auch echt anstrengend. Vielleicht hätten wir es irgendwie kürzer machen müssen. Komm, lass die Folge löschen, wir machen nochmal neu.
Lass einfach so eine Stunde rausschneiden.
Die Folge war nix.
Also wenn ich jetzt wenigstens dieses Outro mal finden würde, ja.
Ja.
Dann könnten wir wenigstens sagen.
Komm, lass einfach hart abbrechen, ohne Outro. Wir sind jetzt raus.
Ey, Michael, ich hab's gefunden.
Okay.
Mach's gut, Junge.
Ciao.
Du warst mal wieder grandios.
Ja, danke. Quatsch.
Moment.
Ja.
Aber.
Das heiße Eisen. Oh.
Stopp. Falscher Knopf. Sorry.
Komm, brech einfach ab.
Michael,
lass einfach gehen.
Okay, nochmal. Gib mir nochmal einen Try.
Okay.
Michael, du warst mal wieder wunderbar.
Ja.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Zart und bitter.